Hallo und herzlich willkommen. Hier ist wieder der ESC Green Room, der Podcast zum Eurovision Song Contest. Und wir sind bereits in Folge 70. Und wir nehmen heute am Mittwoch, den 1. September 2021 auf. Mein Name ist Sascha Gottschalk und sitze wieder in meinem kleinen, aber feinen Podcast-Studio in Pinneberg bei Hamburg. Und mir wieder zugeschaltet in Wiesbaden ist die geschätzte Kollegin Sonja Riegel. Happy New Year, Sonja!
Sascha, frohes neues Jahr!
Hey.
Anstoßgeräusch, bing!
Genau. Moment. Na? Nee, geht nicht. Das ist ein Plastikgeräusch.
Ja, auch mit Plastikgläsern kann man anstoßen.
Ja, genau. Ja, wir sind in der neuen Saison, in der neuen ESC-Saison 2022. Man sollte es kaum glauben. Wir sind
Kinder, wie die Zeit vergeht.
Ja, wie die Zeit vergeht, das ist wirklich ganz großartig. Wir haben ja natürlich auch uns eine kleine Pause zumindest hier im Podcast gegönnt, weil ja auch erfahrungsgemäß so im Sommer, Juni, Juli auch nicht so wahnsinnig viel im ESC-Land passiert. So kleines Geplänkel geht natürlich los, beziehungsweise man hört noch mal ein bisschen was vom vergangenen ESC. Aber da haben wir so gedacht, ach, da machen wir mal eine kleine Pause. Aber jetzt hat sich schon so einiges irgendwie schon angesammelt. Aber ja, in den drei Monaten hat sich ja auch sicherlich bei dir und bei mir auch einiges getan. Mensch, Sonja, was hast du die letzten drei Monate denn so gemacht, seit wir unsere letzte Podcast-Folge aufgenommen haben?
Auch gearbeitet. Das eigentlich vor allem in der Sportredaktion, weil da gab es ja viel zu tun. Mit Olympia und EM und so Zeug und da auch noch in diversen Podcasts zu hören gewesen, wie auch immer. Also da, es gab schon genug zu tun außerhalb des ESC. Wir verkümmern und vereinsamen da nicht.
Also hast viel gearbeitet, warst wieder in Sachen Sport auch hauptsächlich dann unterwegs und
genau.
Ja, das ist ja dann irgendwie... Das ist ja auch ganz schön. Ja, wir.
Du auch?
Ich auch. Also ich habe letzte Woche, die letzten drei Wochen, habe ich nochmal meinen, der ist schon fast ein bisschen traditionell, meinen dreiwöchigen Augusturlaub genommen. Ist immer ganz unterschiedlich, manchmal so Richtung Ende August, manchmal auch schon Anfang August, aber das ist dann immer nochmal, die Ferien sind dann meistens vorbei und da kann man dann nochmal so ein bisschen dann ausspannen und sich auch noch mal so ein bisschen hier um die um den Podcast hier auch noch mal so ein bisschen kümmern. Also ich habe uns ein neues WordPress-Template gegönnt, weil einige unserer Hörer haben ja sicherlich schon mitgekriegt, wir haben ja immer unsere E-Mail-Adresse kundendienst@escgreenroom.de immer so angepostet. Das hatte den Grund, wir haben Probleme gehabt, beziehungsweise ihr konntet keine Kommentare schreiben. Die konntet ihr zwar schreiben, aber die konnten nicht auf der Seite veröffentlicht werden. Das lag schließlich und endlich daran, nachdem ich das dann auch so ein bisschen recherchiert hatte, tatsächlich an dem Anbieter unseres Template, weil der, ich glaube, das lag irgendwie an PHP oder so. Und diese, da gibt's irgendwie eine neuere Version und die wurde von dem Hersteller nicht mehr weiter vorangetrieben. Und deswegen gab's da wohl Probleme mit der Darstellung und dann mussten wir uns ja irgendwie was Neues überlegen und ich wollte das nicht mitten in der ESC-Saison machen und deswegen habe ich das dann sozusagen dann danach gemacht. Das war dann irgendwie mal so eine, ja, Samstag-Nacht-Aktion irgendwie, wo ich dann alles so ein bisschen glatt gezogen habe und jetzt ja, erscheint es sozusagen in neuem Glanze und ihr könnt jetzt immer jeweils unter den Posts zu der einzelnen Folge könnt ihr dann auch schon direkt Kommentare hinterlassen und uns natürlich weiterhin auch E-Mails dann auch schreiben und ja, das war wie gesagt notwendig und da können wir dann auch in die neue Saison starten. Ja, wir beide waren ja zwischendurch auch noch mal irgendwo zu Gast, ne? Das
irgendwo,
war ja auch
ja.
Mal das, nicht nur irgendwo, sondern bei einem ganz besonderen Podcast, ne?
Ja, das hat super Spaß gemacht bei den Kollegen von Merci Chérie. Die haben uns zum Blind Date eingeladen. War das im Juni war's, ne? Also relativ dicht noch am alten Contest. Da waren sie völlig im Måneskin-Fieber und dachte, wann geht das hier jetzt echt los? Aber das eigentliche Thema war ja dieses Blind Date. Jeder hat einen Song mitgebracht, der irgendwas mit dem ESC zu tun hatte und der Rest musste dann erstmal raten, was es ist und dann hat man so ein bisschen drüber gesprochen. Das hat super viel Spaß gemacht mit Marco und Alkis. Nochmal vielen, vielen Dank für die Einladung und wir verlinken den in den Shownotes und da könnt ihr den natürlich auch nochmal nachhören, was wir da so mitgebracht haben. War wirklich sehr unterschiedlich alles, ne?
Ja, wir wollen da auch gar nicht weiter spoilern, was wir so für Musik uns da zukommen lassen. Insofern lasst euch überraschen. Das war, wie gesagt, das war sehr, sehr witzig. Ja, wir müssen da auch unbedingt tatsächlich, die müssen uns noch mal einen kleinen Gegenbesuch noch mal abstatten. Das werden wir sicherlich auch noch mal zu der einen oder anderen Zeit irgendwie halt bringen. Haben wir noch was, was wir noch so erlebt haben? Mein schönstes Ferienerlebnis oder so?
Wenn es mal Ferien gewesen wäre. Du hast reingeschrieben, ich soll unbedingt noch über meinen Fernsehauftritt reden.
Ja, sehr schön, ja.
Das war aber eigentlich auch kurz. Ich finde das immer so witzig, weil man macht so viel, also jetzt auch für den Hessischen Rundfunk, ich schreibe ja so viel einfach für die Sportredaktion. Mhm. Es ist ja einfach, ich bin ja dann doch größtenteils als Online-Truller da bestellt. Aber jetzt war ich mal 10 Minuten zu sehen in der Fernsehsendung Heimspiel, also in unserer eigenen Fernsehsendung, per Skype zugeschaltet und sofort schreiben alle, boah, das ist ja toll, das musst du irgendwie immer machen oder so. Ich sag so, ja, mache ich, aber ich bin halt jetzt nicht immer damit im Fernsehen zu sehen, aber ich beschäftige mich schon die ganze Zeit mit den Themen und berichte darüber. Aber ja, das war jetzt am 9. August, da ging es einfach um das Thema Fanrückkehr in die Stadien, also Fußball. Und hatten sie mich angefragt, die Kollegen, einfach weil ich war an dem Wochenende davor beim Pokalspiel SVW in Wiesbaden gegen Borussia Dortmund und da sollte ich mal ein bisschen erzählen, wie war das denn so, jetzt wieder Fans da und so. Und das habe ich dann gemacht. Also es war eigentlich gar nicht so spektakulär, aber es fanden alle spektakulär, einfach, weil ich im Fernsehen war. So einfach ist das dann manchmal.
Und das war ja, glaube ich, auch in der Runde auch ein bisschen kontrovers, ne? Mit diesem Wiederkommen oder nur teilweise. Das wurde ja auch ganz unterschiedlich gesehen, ne?
Ja, deswegen hatten sie mich auch vor allem gefragt, weil wir hatten mal, das ist jetzt schon ewig her, das war im letzten Herbst, haben wir gemerkt, dass wir unterschiedlicher Meinung sind in so einer Redaktionskonferenz. Und da war ich dann diejenige, die den Kontra-Kommentar geschrieben hat. Also ja, ich finde, dass sie jetzt keine Fans ins Stadion lassen sollten. Das war ja auch noch eine andere Situation damals. Mhm. Es gab keine Impfung, keine flächendeckenden Tests und so. Und die Vereine haben schon drauf gedrängt, hier, wir wollen wieder Leute da drin haben. Ich habe gesagt, ey, das geht jetzt nicht, keine Möglichkeiten für irgendwas. Und da war es, glaube ich, gerade die, ich komme schon ganz durcheinander, da war es, glaube ich, gerade die zweite Welle, die sich irgendwie aufbaute. Und deswegen haben sie mich gefragt, bist du immer noch dieser Meinung? Ich habe gesagt, naja, das eigentlich nicht. Also ich finde schon, dass du es jetzt so langsam halt wieder machst, aber eben nicht volle Stadien. Und das war so ein bisschen das Kontroverse noch. Also dass die Kollegen, die da im Studio saßen, eher gesagt haben, ja, stapel die Geimpften doch da rein ins Stadion. Und der Meinung bin ich dann halt nicht. Deswegen waren wir dann noch so ein bisschen gegenläufige Meinungen. Aber das verträgt ja auch so eine Sendung ganz gut.
Ja, aber das super. Ich habe hab mir das ja auch angeguckt und Mensch, die kenne ich.
Moment mal, mit der rede ich doch auch manchmal.
Ja, genau. Das ist eine Prominente, die kenne ich.
Ja, genau.
Ja, da fällt mir tatsächlich gerade noch mal ein, so von wegen, was haben wir die letzten 3 Monate gemacht? Jetzt seit Donnerstag bin ich auch komplett durchgeimpft. Ich habe das, habe dann die zweite Impfung irgendwie, ich glaube, zu Beginn meines Urlaubs dann irgendwie noch gehabt. Und da habe ich dann tatsächlich noch ein bisschen Nachwehen gehabt, so nächsten Tag so mit so ungefähr einen halben, dreiviertel Tag so mit bisschen Fieber, Kopfschmerzen und so weiter. Naja, da ich Urlaub hatte, ich hatte mich dann einfach hingelegt und dann war es dann auch irgendwann weg. Und irgendwie, ich glaube, laut Corona-App irgendwie war ich dann am Donnerstagmorgen, hieß es dann, ja, jetzt sind sie durchgeimpft, weil die, ich glaube, 15 Tage irgendwie dann durch sind. Da bin ich mittlerweile auch ganz froh. Ich glaube ja, das ist auch nicht so der absolute super, super Schutz, aber ist, glaube ich, besser, als wenn man ihn nicht hätte. Und es gibt ja, heute hat ja noch mal der Wendler wieder unter dem Motto, Ende September werden alle sterben und so weiter. Und ich habe dann noch getwittert, auch ich fühle mich ganz lebendig und so. Und also es geht da auch was so Impfen und so weiter angeht. Da geht auch viel Scheiß im Moment gerade so durch die Lande, so durchs Internet und so weiter. Und lasst euch da nicht beirren, das sind alle Schwachmaten. das ist halt alles so ein bisschen. Naja, aber wie gesagt, da hatte ich dann so ein bisschen noch so kleine Nebenwirkungen, die ich beim ersten Mal noch nicht so hatte. Aber und ich hatte so das Gefühl, ich war in der Nähe hier von Pinneberg in so einem Impfzentrum, da hätte man an dem Tag, glaube ich, auch so ohne Termin noch hingehen können. Also man merkte schon merklich, dass das irgendwie halt weniger wird. Ich glaube, hier in Schleswig-Holstein werden die Impfzentren, glaube ich, Ende diesen Monats, glaube ich, zugemacht. Hamburg hat ja jetzt schon gestern am 31.08. zugemacht. Das wird also weniger. Also es wird dann schwieriger. Ja klar, was heißt schwieriger? Man muss dann zum Arzt gehen, aber das ist halt dann, ja, wird dann ein bisschen nicht so komfortabel sein, wie das jetzt im Moment halt war. Aber wir haben ja was sehr Schönes jetzt vor uns, nämlich die neue Saison des ESC 2022. Der 66. Eurovision Song Contest in Italien wird ja irgendwo ausgetragen. Ich denke mal, da können wir uns ja vielleicht mal als allererstes mal so ein bisschen drauf stürzen. Auf dieses Thema. Es war ja so, dass nach dem Sieg von Måneskin ja sich diverse Städte beworben haben. Also es waren ja
ganz Italien,
also 17 Städte, da waren ja auch irgendwie so teilweise so kleine Fischerdörfer, hatte man so das Gefühl, irgendwie haben sich da beworben. Und als ich mich dann so in der letzten oder vorletzten Woche dann mal so dran gemacht habe, ja, was ist denn jetzt eigentlich da im Moment so Sache in Italien? Da hatte ich noch von, ich glaube, rund 10 Städten so noch gehört. Und jetzt sind es aber genau 5, nämlich Bologna, Turin, Mailand, Rimini und Pesaro. Ich würde mal tippen, dass die letzten beiden es sicherlich nicht werden. Aber die heißen Kandidaten sind wahrscheinlich wirklich Bologna, Turin und Mailand, weil sie, ich glaube, auch einfach so ein bisschen von der Größe und es müssen ja diverse Anforderungen erfüllt werden. Also ich glaube, der Flughafen darf, glaube ich, nicht weiter als 90 Kilometer entfernt sein. Die müssen, glaube ich, was waren das? 2000 Hotelzimmer müssen irgendwie zur Verfügung stehen, damit die
2000 teure Hotelzimmer.
Ja, genau. Die müssen zur Verfügung stehen für die Delegationen und so weiter, damit die dann eben halt auch irgendwie unterkommen. Und ja, dass das gut erreichbar ist und so weiter. Es gibt dann auch so ein Pflichtenheft. Deswegen ist zum Beispiel auch Rom rausgefallen, weil sie keine wirklich gute Halle haben. Und die Halle, die zur Diskussion gestanden hätte, war wohl irgendwie ein paar Meter zu tief. Also die Decke war nicht hoch genug, um da sozusagen die ganzen Scheinwerfer und was da noch alles so an Equipment und so weiter aufgehängt wird. Insofern war das, hat sich das dadurch dann auch dann tatsächlich so ein bisschen minimiert. Um gleich nochmal so einen Hinweis zu geben, wir nehmen natürlich heute am 1. September auf. Und da könnte es natürlich sein, wenn unser Podcast gerade rausgekommen ist oder kurz vorher, dass es da vielleicht doch noch eine Verkündung gibt, welche Stadt wird jetzt die Host City des Eurovision Song Contest 2022. Das kann natürlich noch ein bisschen sein. Und es soll dann auch wohl unmittelbar bekannt gegeben werden, wann dieser ESC nämlich stattfindet. Nämlich im Moment ist wahrscheinlich, dass der ESC zwischen dem 10. und dem 14. Mai dann stattfindet, also mit den jeweiligen 2 Semifinals und dem Finale. Das ist allerdings auch noch nicht bestätigt. Da warten wir noch drauf. Im Moment aktuell sind so roundabout 23 Länder, die sich beworben haben. Die Big 5 sind wieder dabei. Großbritannien hat sich dazu wohl noch nicht geäußert, ob sie wieder antreten. Ich halte es aber dann doch für wahrscheinlich, dass sie es tun werden. Das hat auch noch nicht so viel dazu sagen. Einige Länder sind immer relativ schnell dabei. Ich glaube, die Norweger sind ja immer schon am Bewerben, wenn der vorige ESC noch gar nicht stattgefunden hat. Die sind dann immer sehr, sehr früh dran und manche Länder lassen sich da tatsächlich noch ein bisschen länger Zeit. Das ist dann so same procedure as every year. Wenn wir jetzt uns mal diese Städte angucken. Ich persönlich war noch nie in Italien, was ich glaube eine Sünde ist. Also man sollte das, glaube ich, schon mal getan haben. Aber Sonja, ich weiß, dass du schon mal in der einen oder anderen Stadt warst, die da angekündigt worden sind, ne?
Genau. Und ich war noch nie in Rom, deswegen hätte ich mich so über Rom gefreut. Und jetzt ist Rom raus. Das ist doof. Das mal so als erstes. Ja, ich war tatsächlich von diesen 5 Städten, die jetzt noch übrig sind, in Turin, in Mailand und in Rimini. Und es sind alles drei jetzt keine Städte, in die ich unbedingt nochmal fahren muss. Das muss ich leider ehrlich so sagen. Also gut, Turin war ich wirklich nur kurz. Also da war ich auf der Rückfahrt von San Marino, habe ich einen Tag in Turin gehalten und mir da ein Fußballspiel angeguckt. Also da kann ich gar nicht so viel sagen. Mailand war ich auch für ein Fußballspiel. Da sind wir andersrum gefahren. Da sind wir dann von Mailand nach Frankreich weitergefahren. Und ich fand Mailand so, ja, wie soll ich das sagen, es war so super eng alles. Also wir sind dann mit der Straßenbahn in den Stadtkern gefahren und es war wirklich so Straßenbahn vollgepackt und Leute, die laut in ihr Handy geschrien haben. Und dann dieser Stadtkern, das ist ja dann mit diesem Dom und so, das ist ja alles auch eigentlich echt schön, aber dann wirklich auch so eng und alles aufeinander und so viele Leute und das war jetzt nicht so richtig was für mich. Also so zum Vergleich, wir sind halt von Mailand nach Marseille weitergefahren und Marseille war dann richtig geil, halt auch wirklich mit Meer und Hafen und alles irgendwie. Für mich war es dann irgendwie doch schöner. Und Rimini war ich damals, als ich in San Marino zum Fußball war, habe ich halt in Rimini übernachtet ein paar Nächte und es war zum Glück die Off-Season. Weil man konnte so sehen, also alles, was an dieser Strandpromenade ist, wirklich so ein Laden genau wie der andere, entweder Touri-Kram oder Pizzeria, so alles so runtergekommen, da hatte eh nur noch die Hälfte auf, weil eben gerade die Saison nicht, die Saison war glaube ich gerade zu Ende, ich war Anfang Oktober da und man hat aber gesehen, dass wenn da Saison ist, dass zu jedem Hotel, das da am Strand ist, irgendwie so ein ganz kleiner Strandabschnitt zugeordnet war, also dass du dich dann wirklich nur aus so einem fast Catwalk-artigen Stückchen in Richtung Meer bewegen konntest und wenn du dir dann da vorstellst, dass es alles vollgepackt, das war jetzt, obwohl ich Meer mag, nicht so mein Ding, also konnte ich jetzt mit allem nicht so wirklich viel anfangen. Ich glaube, in Rimini haben sie ein bisschen gebaut inzwischen. Also da ist so direkt am Strand, an der Promenade und so, ist, glaube ich, auch nicht mehr so viel Autoverkehr. Und ist alles ein bisschen schöner geworden. Also habe ich so auf Bildern gesehen. Aber mein Eindruck war jetzt nicht so, boah, geil, da muss ich unbedingt noch mal hin. Es war schön, mal da gewesen zu sein. Deswegen interessiert mich von den Städten, die jetzt noch übrig sind, vor allem Bologna, weil ich da noch nie, also ich glaube, das lag auch irgendwie so halb auf meinem Weg, aber ich war halt nicht in der Stadt. Deswegen wäre das nochmal eine Erfahrung. Ansonsten, am Ende kommt es eh wieder aufs Gleiche raus, dass man sowieso nur zwischen Hotel und Halle pendelt und gar nicht so viel von der Stadt mitkriegt. Aber das sind meine Erfahrungen zu diesen Städten. Und eigentlich hatten wir ja gehofft, Mensch, wir nehmen am 1. September auf neue Saison und vielleicht wissen wir zur neuen Saison schon erstens wo und zweitens wann. Und jetzt wissen wir noch nichts davon und harren der Dinge.
Ja, da kann man natürlich auch wieder so sagen, eigentlich müsste man es besser wissen, weil natürlich so die ESC-Medien sich da natürlich auch immer dann so, da hat eine Zeitung, hat irgendwie ganz tolle Kontakte und am Montag, den 30.08. soll dann was bekannt gegeben werden und so weiter. Und nun ist der Montag verstrichen, der Dienstag und der Mittwoch irgendwie und wahrscheinlich wird es wohl wahrscheinlich noch ein bisschen länger dauern, weil vielleicht sind auch zwei Städte ganz eng beieinander, wo man jetzt wahrscheinlich noch mal so ein bisschen abwägen muss oder vielleicht Herr Österdahl noch mal mit seiner Truppe noch mal jeweils in die zwei Städte dann noch mal hinreisen, um sich dann doch noch mal was genauer anzugucken und so weiter. Wir warten mal ab. Aber du hast tatsächlich recht, weil wir sitzen dann sowieso nur in der Halle und ja. Da ist ja jede Halle irgendwie, ob du nun, weiß ich nicht, in Wanne-Eickel oder irgendwo, Marseille oder Bologna oder Turin oder so sitzt. Ich bin noch im Moment am Überlegen, ob ich tatsächlich noch so ein kleines Touri-Programm hinten oder davor irgendwie dranhänge, damit man da wirklich nochmal, weil ich habe tatsächlich schon so ein bisschen mal so geguckt, auch was vielleicht so Reiseblogger irgendwie halt darüber schreiben und also gerade in Bologna, Turin, auch in Mailand gibt es ja auch wirklich eine ganze Menge auch zu sehen, abgesehen auch vom guten Essen, was man da natürlich auch in Italien dann wirklich haben kann und das interessiert mich natürlich schon. Es geht wieder ins Warme irgendwie. Also es schließt sich dann so ein bisschen zu Tel Aviv irgendwie ein bisschen an und zu Lissabon, dass man eben halt dann doch sicherer ist mit seiner Ausstattung an Kleidung irgendwie. Man muss jetzt nicht irgendwie drei dicke Jacken irgendwie mitnehmen, wenn es jetzt nach Island gegangen wäre oder so. Also das finde ich schon tatsächlich irgendwie ganz schön. Aber ich denke mal auch, wir warten da tatsächlich jetzt mal so ein bisschen ab. Das wird, glaube ich, es wird großartig.
Ja, was soll man da sagen? Hoffentlich.
Das ist schon irgendwie, ja, mehr kann man da, glaube ich, im Moment noch nicht dazu sagen, aber das wird natürlich irgendwie wirklich ganz, ganz schön. Was ich mir jetzt noch mal so notiert hatte, so als Nachlese auf den ESC 2021, wir haben ja im Laufe der letzten Saison haben wir ja schon immer so ein bisschen gemutmaßt, was nun eigentlich mit aus diesen Live-on-Tape-Videos irgendwie halt wird. Also Hintergrund war ja, durch diese Pandemie im Jahr 2020 musste ja der Eurovision Song Contest einmal abgesagt werden, weil da gerade die Corona-Pandemie ja ausgebrochen ist, und 2021 wollte man dann unbedingt in Rotterdam dieses Ding stattfinden lassen. Man wusste aber eben halt auch ein Dreivierteljahr oder so auch vorher nicht, Mensch, können wirklich alle Delegationen kommen oder wird das vielleicht nur remote sein oder wird das so halb und halb? Und aus Sicherheitsgründen sollte jede Delegation, ich glaube, das war so bis Ende März oder so, mussten sie ein Live-on-Tape-Video produzieren. Eingesetzt wurde es nur von der australischen Delegation, weil Montaigne eben halt nicht nach Europa ausreisen durfte aufgrund der Umstände in Australien oder beziehungsweise weil eben Europa Hochrisikoland war. Und ansonsten kannte man die Videos auch gar nicht. Und da hat man dann eine Woche nach dem ESC am 28. und am 29.05. eine Reihe gemacht. Zunächst hat man in der ersten Ausstrahlung die Semifinalisten gezeigt und dann am 29.05. hat man dann die Finalisten im Video gezeigt. Die einzigen, die daran nicht teilgenommen haben, war Großbritannien. Die wollten das nicht.
Irland auch nicht, oder?
Also mir war jetzt nur Großbritannien irgendwie, aber das weiß ich jetzt nicht genau. Das könnte sein, ja, dass die das vielleicht auch nicht.
Ich glaube, es waren die zwei und man hat sich gefragt, ey, ihr wart doch im echten Auftritt schon nicht gut. Wie scheiße war denn euer On-Tape-Video, wenn ihr das nicht zeigen wollt?
Und ich wollte da tatsächlich nur noch mal ganz kurz drauf gehen, weil ich es schon interessant fand beim deutschen Beitrag, bei dem Live-On-Tape-Video, weil ja dort gesagt wurde, ja, das war noch nicht so ganz so toll. Die Aufnahme, die sie da in Litauen gemacht haben, das kriegen wir in Rotterdam irgendwie halt besser hin. Und da habe ich so, als ich das dann gesehen habe, habe ich so gedacht, ja gut, für mich macht es den Song auch nicht besser und auch den Auftritt nicht besser. Da stehe ich weiterhin dazu und das haben wir ja auch schon von Anfang an gesagt. Aber da muss ich sagen, bezogen auf das Live-on-Tape-Video fand ich das um Längen besser von Jendrik, als es dann nachher in Rotterdam auf der Bühne war. Wie ist es dir dabei gegangen? Hast du da noch eine Erinnerung dran?
Ja, stimmt. Also ich habe es mir wirklich, also damals, muss man jetzt schon damals sagen, Ende Mai, einfach am Stück angeguckt, jeweils diese Sendung. Und jetzt danach, ich gehe da nicht nochmal zurück und gucke mir die nochmal an. So ging es mir da jetzt nicht. Aber meine Eindrücke, ja, es war, glaube ich, bei mehreren so, dass man gedacht hat, vielleicht habt ihr euch dann doch ein bisschen zu viel da noch vorgenommen für den eigentlichen ESC und wärt mal lieber bei diesem On-Tape-Gedanken geblieben. Also das sagen, wir können das noch verbessern, das noch und das noch und dann verschlimmbesserst du das irgendwie. Ja, das war Deutschland auch so ein bisschen, wobei es einfach, also ja, es hätte ja jetzt auch nicht viel mehr Punkte bekommen, es war halt einfach nicht gut. Punkt, aus, fertig. Und ansonsten ist mir noch so aufgefallen, dass einige wirklich schon sehr nah an dem waren, was sie später gebracht haben. Andere haben sich da nochmal was ganz Neues ausgedacht. Also so, was war das hier? Ich glaube, oh Gott, bei wem waren das? Jetzt merke ich gerade, wie ich wirklich drüber nachdenke, was ich vor 3 Monaten gesehen habe. Serbien war das, glaube ich, die da wirklich noch eine ganz andere Show als in Rotterdam hingelegt haben, aber die war auch komplett durchdacht. Also da war schon, es war spannend zu sehen, wie viel Energie da einzelne Acts reingelegt haben oder auch nicht. Und dann gab es auch welche, so bei Roxen habe ich gedacht, okay, das war zumindest besser als in Rotterdam. Ob es jetzt so geil war, wie wir eigentlich ursprünglich von ihr erwartet haben, naja. Und Polen hätte sich damit viel eher qualifiziert als mit dem Live-Auftritt dann im Semi. Das ist mir auch nochmal ein bisschen das Herz gebrochen. Vielleicht hätte es Polen damit geschafft. Es war schön, dass eine Woche nach dem ESC-Finale man dann doch so ein bisschen Durchhänger hat und sagt, oh, irgendwie jetzt hatte ich das so lange und jetzt fehlt mir was. Das eben eine Woche später auf YouTube dann anzubieten, fand ich eine schöne Sache. Einfach so, um auch ein bisschen runterzukommen mit dem Jahrgang, um so ein bisschen abschließen zu können.
Ja, unbedingt. Also wir hatten ja auch erst so gedacht, ah, verschwindet das dann irgendwie im Giftschrank und wir sehen das nie oder so. Da haben sie das tatsächlich dann, das ESC-Volk da nochmal mitgefüttert. Ich habe aber auch, also ich habe noch irgendwie Aserbaidschan zum Beispiel im Hinterkopf. Das war schon, da merkte man, naja gut, also da fehlte so ein bisschen das Geld und sie haben das dann wirklich so ein bisschen eher in den Auftritt in Rotterdam gesteckt. Und da wäre es, glaube ich, schon übel gewesen, wenn die mit diesem Live-on-Tape-Video dann hätten auskommen müssen. So, insofern war das ein bisschen durchwachsen. Also ich habe so vom Gesamteindruck hatte ich so ein bisschen so den Eindruck, naja gut, so richtig viel Mühe gegeben haben sie sich alle, haben sich viele nicht, so würde ich das sagen. Bei einigen, also weiß ich, bei Barbara Pravi war es ja wirklich schon fast an dem Original in Rotterdam dran. Die haben sich da wirklich von Anfang an wirklich was überlegt. Aber vieles war dann eben halt auch. Aber ich fand das zumindest tatsächlich auch ein schöner Move für die Fan-Community. Das fand ich dann irgendwie auch ganz gut. Und dann hat ja Jendrik so ein bisschen noch gehadert mit seinem Interview, was er da so
völlig zu Recht
ja ein wenig angetrunken gemacht hat. Es gab eine Pride Week in Magdeburg und da hat Jendrik ein Interview bei ESC Kompakt gegeben und da war auch so ein bisschen reumütig, ja, dass es ihm halt wirklich leid tut und so weiter und ja, hat auch so ein bisschen Prügel sozusagen auch aus dem Internet und so weiter bekommen. Da finde ich, das geht natürlich dann auch wirklich ein bisschen zu weit. Also so weit sollte man es dann irgendwie nicht hochhängen. Aber was mir natürlich da so ein bisschen noch aufgefallen ist, ist natürlich, und das war ja nicht nur bei Jendrik, ob es wirklich so schlau war, vom Veranstalter wirklich gleich zu Beginn im Green Room auch in großen Maßen da irgendwie halt Alkohol auszuschenken, weil die sitzen dann da wirklich dann auch bis ja nachts um eins und so weiter. Und wenn ich da auch nur alleine von James Newman da seinen Move irgendwie, als er dann auch null Punkte gekriegt hat und er sprang dann da so raus. Ja, aber da habe ich auch so gedacht, ja gut, aber das kannst du ja nicht wirklich geil finden. Und das war, glaube ich, auch so ein bisschen aus dem Suff heraus, würde ich jetzt mal so interpretieren, dass ich da auch so dachte, naja, das ist wahrscheinlich nicht wirklich so schlau, da die gesamten Künstler und so weiter da gleich so unter Alkohol zu setzen. Und dann kommt ja natürlich hinterher auch in solchen Interviews dann sowas dabei heraus. Und natürlich kann man dann auch sagen, okay, da stand ja dann auch die Head of Delegation Alexandra Wolfslast dann auch noch irgendwie nebenbei. Ich weiß nicht, ob die nicht hätte auch noch ein bisschen steuern können, so unter dem Motto, so jetzt ist aber auch mal gut und so weiter. Oder man hätte vorher mal absprechen können, was man so den Medien irgendwie halt so dann präsentiert. Also insofern, ja, ich glaube, dass Jendrik da wahrscheinlich auch noch nicht so in diesem ganzen Medienmove auch so drin ist, dass er eben halt auch, er war da, glaube ich, nicht Herr seiner Sinne und ich glaube, das muss man ihm dann, glaube ich, auch nachsehen und ich fand das Interview irgendwie dann auch so ein bisschen, ja, fand ich dann auch noch ganz sympathisch eigentlich, dass er da so ein bisschen, ja, dass er damit hadert und das soll er natürlich auch nicht, der soll ja auch ein bisschen nach vorne blicken und da seine neuen Projekte dann auch angehen, die er da sich irgendwie halt vorgenommen hat. Das war dann natürlich irgendwie auch so ein bisschen.
Ja, darf ich da ja kurz einhaken, weil ja, da waren jetzt mehrere Punkte drin, die ich eigentlich auch wirklich nochmal unterstreichen will. Also bei Jendrik merkt man das auch tatsächlich, wenn man seinen Insta-Stories folgt und so, dass ihm das immer noch total peinlich ist, was da unbedingt abgelaufen ist.
Ja, ja.
Also auch wenn er dann irgendwie so, keine Ahnung, postet irgendwie ein Foto, ein Bierglas vor sich und schreibt dann immer noch dazu, ich gebe heute keine Interviews mehr oder so. Also das ist, man merkt, dass ihn das noch beschäftigt und natürlich, man weiß ja auch warum. Das mit dem Alkohol im Green Room, was du eben gesagt hast, das würde ich auch nochmal so unbedingt unterstreichen, weil es ist dann auch wieder so diese Doppelmoral, ja, da kann ich jetzt ein großes gesellschaftliches Fass aufmachen, muss ich vielleicht aber auch gar nicht. Weil wenn man mal überlegt, was das für Kreise gezogen hat, haha, Kreise gezogen, witziges Wortspiel in dem Zusammenhang, als es hieß, oh mein Gott, Måneskin haben gekokst im Green Room. Und dann Untersuchung und dann haben die da geguckt, ob es, ist da wirklich ein Glas kaputt gegangen oder warum hat er die Nase auf dem Tisch gehabt und was weiß ich was. Und große Entwarnung, ja, keine Drogen und so weiter, aber wie du schon sagst, die kippen sich da halt Alkohol irgendwie rein. ohne Ende. Und man sieht ja auch, was es dann gemacht hat teilweise mit den Künstlern. Måneskin auf der Pressekonferenz, die waren ja auch nicht mehr beieinander. Und das war ja irgendwie noch so ein bisschen kultig, weil haha, die haben gewonnen und die sind eh Rock'n'Roll und so. Und denen ist es wahrscheinlich am Ende auch scheißegal und überhaupt nicht peinlich. Aber da hat man ja auch gedacht, okay, das ist ja jetzt keine Pressekonferenz im Sinne von Pressekonferenz, dass du da wirklich was mit anfangen kannst. Das ist ja einfach nur Teil der Show von einer betrunkenen Rockband. Und das brauche ich dann auch nicht unbedingt. Und dann, wie gesagt, zu sagen, naja, hier waren aber keine Drogen, so ja, aber die waren alle irgendwie hackevoll, das ist auch nicht so geil. Und wahrscheinlich als Künstler oder Acts, die dann da sitzen und du arbeitest monatelang auf diese Scheiße hin und dann noch mit Corona und kann ich überhaupt und so und dann ist dein Auftritt durch und dann stellt dir jemand Alkohol hin. Also ich meine, ich trinke keinen Alkohol, aber wahrscheinlich kann man es ganz gut nachvollziehen, dass bei denen dann so viel abfällt, dass sie sagen, ah, gib her das Zeug, ja, und dann kommt halt sowas dabei raus. Deswegen sollte man da mal überlegen, ob man das nicht ein bisschen runterregelt und wie du sagst, da sind ja dann auch wieder Leute dabei, also dass die deutsche Delegation da nicht auch mal sagt, hey, mach mal langsam, weil zumindest diesen Auftritt in der ARD, der kommt ja auch noch dazu, also er hat ja diese Schalte dann noch, die ist ja, die gibt's ja auch jedes Jahr. Also aus der kommst du ja auch nicht raus, dass man sagt, wir schalten jetzt nochmal hier in unserer Aftershow-Party von der Reeperbahn rüber zu unserem Künstler und ach, hast du doch ganz toll gemacht und schade, dass es nicht so gut war. Da war er ja auch schon merklich besoffen. Also da ist er ja auch nicht gut rübergekommen. Dieses Pressestatement, was dann da in der Halle nochmal stattgefunden hat, was du gerade angesprochen hast, das musst du ja im Zweifel nicht machen. Das machen sie auch gar nicht jedes Jahr. Also, dass sie dann den Künstler nochmal hinstellen, nochmal reden lassen. Da kannst du ja sagen, ey, komm, das ist jetzt nicht so gut ausgegangen, wir schlafen jetzt mal drüber und dann gucken wir, was wir machen oder geben dich nochmal in irgendeine Medienrunde, was auch immer. Dafür kannst du ihn schützen, aber das andere muss er ja machen. Und deswegen musst du da schon noch ein bisschen mehr wahrscheinlich auch auf ihn aufpassen. Also, gerade wie du sagst, weil er auch kein Medienprofi ist. Das wollte ich nochmal so ein bisschen rausstellen, weil da waren viele Punkte dabei, die ich einfach nochmal unterstreichen wollte.
Ja, ja, also das, den Gedanken hatte ich dann auch und ich weiß gar nicht, wie das in den vergangenen Jahren im Green Room war, ob die dann da auch immer Alkohol, aber wie gesagt, ich kenne das auch so, wenn man dann irgendwie auch länger warten muss, man ist dann in Gesellschaft und dann ja, dann ach, der Wein ist schon wieder alle und dann kippt man da auch nochmal nach. Klar, und ich bin auch kein großer Trinker, aber wenn ich dann mal so 2-3 Gläser, dann bin ich aber auch Hacke und dann würde ich wahrscheinlich auch solche Interviews geben. Das ist eben halt
aber da musst du den Leuten halt klar machen, dein Job ist an der Stelle halt doch noch nicht getan, weil du hast danach noch, du musst hier erstmal musst du hier noch aufrecht rausgehen können aus der Halle, ja, dann musst du noch Interviews geben und was weiß ich, dann war das halt danach in der Hotelbar oder am nächsten Tag oder so, wenn du halt keinem mehr irgendwie was schuldest sozusagen. Aber es ist auch scheiße, aber dann ist es zumindest nicht peinlich nach außen für dich.
Ja, ja, genau. Aber das fand ich nochmal ganz interessant. Das Interview, das verlinken wir euch natürlich dann auch nochmal. Und dann, und dann weiß man natürlich nicht, wie es jetzt in Deutschland tatsächlich weitergeht. Alexandra Wolfslast hat in einem gleich zu Beginn, also oder nach dem ESC schon gleich verlauten lassen. Also sie werden das aktuelle Auswahlverfahren selbstkritisch auf den Prüfstand stellen, was wir allerdings ja auch jedes Jahr irgendwie halt hören.
Dann naja, was anderes darfst du auch gar nicht sagen nach so einem Ergebnis.
Ja, also aber es klang so ein bisschen, als wenn das wirklich auch demnächst nochmal was ganz Neues vielleicht irgendwie über uns hereinbricht. Das werden wir dann mal auch so sehen. Da können wir ja auch gleich nochmal so ein bisschen drüber spekulieren. Was ich nochmal so ganz interessant fand, war dann tatsächlich, ich bekam eine Absage von Simon Kucher. Für all die jetzt mit dem Namen nicht so viel anfangen können, das ist so eine Marktforschungsfirma, die in den letzten Jahren dieses Eurovision-Panel betraut hat. Also man konnte sich ja für dieses Panel immer jeweils bewerben. Auf so einer Internetseite, dann wurden einem Videos von vergangenen ESCs gezeigt, die sollte man dann nach einer gewissen Fragestellung dann einordnen. Und dann gab es mehrere Runden, wo man sich qualifizieren musste. Und wenn man irgendwie sozusagen auf irgendeiner Linie war, die sich dann praktisch der NDR und Simon Kucher da so vorgestellt haben, dann war man in diesem Panel. Das sollen wohl so rund 100 Personen sein, die wohl repräsentativ ausgesucht worden sind. Und die haben dann ja auch in den letzten Jahren dann auch wirklich gute Ergebnisse auch dann erzielt. Das ist
mal richtig schön verkackt letztes Jahr. Da würde ich als NDR aber auch mal sagen, hier Simon Kucher mal antreten zum Rapport. Ey, was habt ihr denn da für Leute gehabt?
Also das, ja, wie gesagt, was ich nur ganz, ganz witzig fand, ich hatte mich im Grunde in jedem Jahrgang da auch tatsächlich immer beworben. Und zuerst habe ich gedacht, als ich das gelesen habe, ja, Sie sind jetzt leider nicht im Panel dabei, habe ich erstmal so gedacht, Mensch, komisch, so eine Absage habe ich eigentlich noch nie bekommen. Das stimmte aber nicht so ganz, sondern ich habe mich da eigentlich immer beworben und bin eigentlich ja schon immer gleich in der ersten Runde schon rausgefallen. Wahrscheinlich, weil ich zu alt bin, weil ich vielleicht männlich bin oder...
Du bist einfach kein ESC-Experte, das kann man nichts
machen. Wahrscheinlich, das könnte auch so sein, weil ich natürlich sicherlich auch einen anderen Musikgeschmack auch noch irgendwie habe, als nur irgendwie jetzt auf diese ESC-Schiene irgendwie halt dann festgenagelt zu sein. Und dann ist mir aber tatsächlich eingefallen, doch, ich habe, glaube ich, immer eine Absage gekriegt und zwar immer gleich nach dieser ersten Runde. Und da habe ich jetzt für mich gedacht, ich habe so im Internet so bei diesen üblichen Verdächtigen, so die man so kennt, auch so diese Hardcore-Fans irgendwie, diverse Leute dann an dem Tag, ich hatte das jetzt vorhin gerade noch mal rausgesucht, die Absage kam am 20.08. Und um diesen Termin herum haben dann viele Leute auch getwittert, ach ja, ich habe eine Absage bekommen und so weiter. Und also es sah dann tatsächlich so danach aus, als wenn dieses Panel tatsächlich auch nicht mehr aktuell wäre. Weil ich einfach tatsächlich auch glaube, gut, die Leute, die vielleicht jetzt in dem Panel sind, die dürfen ja nicht drüber sprechen, dass sie im Panel sind. Das kann natürlich sein, dass es da jetzt tatsächlich noch irgendwie eine Gruppe von Leuten gibt. Aber ich glaube, dass sie, dass ich jetzt zum Beispiel da jetzt noch eine Absage bekommen habe, kann natürlich sein, dass sie wirklich dieses Panel auch komplett abgesagt haben. Und dass sie sich da doch irgendwie etwas anderes überlegt haben. Das weiß ich nicht, aber es sieht meines Erachtens danach aus, dass dieses Panel nicht mehr stattfindet. Denn soweit wie wir das irgendwie halt speziell auch aus dem letzten Jahr gewusst haben, die waren ja im Juli, August waren die ja schon voll dabei im Panel, um jetzt sozusagen da Titel auszuwählen und zu bewerten und so weiter. Und ich denke mal, dass das jetzt viel zu kurz wäre, um jetzt zu sagen, so jetzt fangen wir im Oktober irgendwie damit an, nochmal ein neues Panel aufzusetzen. Insofern ist das vielleicht schon mal so ein Hinweis darauf, dass dieses Panel vielleicht ad acta gelegt wird. Und es gab ja auch Gerüchte darüber, dass es vielleicht wieder einen deutschen Vorentscheid geben könnte. Und da lassen wir uns mal da auch mal überraschen. Wie hast du das eingeschätzt, Sonja? Insbesondere, dass jetzt diese Absage kam aus diesem Panel.
Ja gut, ich habe die ja nicht bekommen. Ich habe mich auch nicht beworben. Das heißt, das weiß ich nur von dir beziehungsweise von so ein paar anderen Posts. Wir sind natürlich für anonyme Hinweise immer dankbar. Zwinker, zwinker, ihr wisst, was wir meinen. Ansonsten hoffe ich einfach nur, dass nicht dieselben Leute vom letzten Jahr wieder auswählen. Die sollen sich erstmal schön ein Jahr in die Ecke stellen und sich schämen, was sie sich dabei gedacht haben. Aber sonst, ich bin ja wie immer für einen Vorentscheid und meine Güte, jetzt warten wir halt mal auf die Infos. Im letzten Jahr war es ja so ein bisschen anders, da mussten wir ja erstmal lange drauf warten, was ist jetzt mit Ben Dolic, was macht ihr denn mit dem? Und da hatte, glaube ich, das Panel dann schon langsam die Arbeit wieder aufgenommen, als sie dann gesagt haben, ja, Ben Dolic nicht, aber vielleicht doch, weil er ist ja irgendwie doch dabei in denen, die man auswählen kann und was auch immer, haben sich ja lange rumgewunden. Und jetzt gibt es ja eher weniger Fragestellungen, also jetzt ist ja keine Personalie, die sie erstmal klären müssen, deswegen irgendwie werden sie es angehen und sie werden es uns irgendwann auch sagen, vielleicht werden wir es vorher auch rauskriegen. Ja, mit den Gerüchten, da war jetzt noch nicht so viel Halt dahinter, deswegen kann ich das jetzt schwer bewerten. Aber wie gesagt, Hauptsache nicht dieselben Leute, die uns das letzte Jahr eingebrockt haben.
Ja, ich glaube, immer entscheidend ist ja tatsächlich, ich habe das ja auch schon die letzten Jahre immer so geäußert, ich bin ja gar nicht so jemand, der jetzt so wahnsinnig daran hängt, macht jetzt eine interne Auswahl oder macht einen Vorentscheid, ne? Und mir geht es ja immer eher darum, dass man gute Künstler findet mit einem guten Song und entweder wird das irgendwo hinter verschlossenen Türen gemacht oder die Zuschauer... Wir können sich unter 5 oder 10 Acts irgendwie halt entscheiden. Das wird natürlich dann auch nochmal. Aber es ist natürlich schon so ein bisschen wenn man sich die letzten 10 Jahre natürlich irgendwie anguckt, wenn man jetzt, ja, man lässt jetzt mal Lena und man lässt mal Roman Lob und vielleicht Michael Schulte da raus, ist es ja wirklich auch nicht besonders gut gelaufen für Deutschland, gerade in den 10er Jahren. Und da ist natürlich auch sehr viel Porzellan zerschlagen worden. Und was ich natürlich jetzt nochmal ganz interessant fand, du hattest Drangsal bei Bleistiftrocker neulich nochmal interviewt. Der hat eine neue EP rausgebracht.
Ein Album.
Oder ein Album. Und er hat sich ja auf deine Anfrage ja auch nochmal zu der ganzen Sache da beim ESC irgendwie geäußert, ne?
Ja, also zum Hintergrund, er hat jetzt ein neues Album raus, Exit Strategy, ist jetzt im August erschienen. Und da hatte ich angefragt nach einem Zoom-Interview, das habe ich auch bekommen. Und da habe ich mich natürlich auch dran erinnert, dass er 2019 war das, glaube ich, hatte er sich ja so offensiv von sich aus beworben. Ich will zum ESC, und hatte das ja irgendwie so ein bisschen witzigerweise, so ein bisschen wie Jendrik ja auch so, hat das irgendwie so in seinen sozialen Medien so verteilt und gehofft, dass es irgendwie klappt. Und dann ja doch ist er dann irgendwie abgewiesen worden und so. Die haben ja irgendwie dann gar nicht mit ihm geredet und ihn auch nicht genommen oder so. Und dann hat er ja bösen Post noch hinterhergeschickt, wie scheiße das alles ist und so. Da dachte ich, okay, am Ende des Interviews frage ich ihn doch nochmal in die Richtung, ob er das immer noch machen wollen würde und so, wie er da jetzt drauf blickt mit ein bisschen Abstand dazu. Und ich wusste ja nicht, sagt er dann, ja, es interessiert mich alles nicht mehr, war halt scheiße, fertig oder so. Aber er hat dann, wir haben dann total lange noch über den ESC geredet tatsächlich. Ich hatte auch das Glück, dass ich das letzte Interview an dem Tag war. Das heißt, wir konnten dann auch entsprechend noch ein bisschen überziehen. Da hat sich dann rausgestellt, erstens, dass er auch noch totaler ESC-Fan eigentlich ist. Also hat mir auch gleich aufgezählt, was er alles gut fand, jetzt 2021 und so, dass er die Show angeguckt hat und die richtig toll fand. Und lustigerweise hatte er auch in seiner Insta-Story, glaube ich, zu irgendeinem Auftritt jetzt im Sommer seine Band so verteckt oder irgendwie so einfach mit dem Spruch dazu Måneskin auf Wish bestellt. Also weil er tritt manchmal mit so einer Teufelsmaske auf und seine Band, das sind auch alles so gut aussehende junge Leute und so. Und also da in die Richtung denkt er dann schon. Aber zu der Frage an sich hat er halt gesagt, nee, er wird's nicht mehr machen, er glaubt, der Zug ist abgefahren, und das, er hätte es halt damals sau gerne gemacht, weil er auch diese Parallelwelt irgendwie total mag und hätte einfach gerne seine Show abgezogen, halt so, wie es Måneskin jetzt auch gemacht haben, einfach als Band, die eigentlich auch so gefestigt ist, dahin zu gehen und sich nicht über diese Show lustig zu machen, sondern einfach für diese Show da was Schönes auf die Beine zu stellen, was ich ihm auch komplett glaube, also das, so hätte er da auch reingepasst. Und aber er hat auch gesehen, dass also jetzt da nochmal hinzufahren, das wäre jetzt nicht mehr so sein Ding. Und blickte dann auch zurück auf diesen Streit mit dem NDR, der so gesagt hat, ja, er ist jetzt reflektierter geworden, er wird es nicht mehr so derbe nach außen tragen, wie er sich dann halt beschwert hat, wird das eher intern versuchen. Und aber so ein kleines, ja, was heißt Nachtreten, aber so ein Nachschmunzeln eher kam dann noch, als er gesagt hat, aber fand es eigentlich ganz cool, als er dann gesehen hat, wie seine Fans da die Kommentarspalten gespammt haben beim Eurovisions-Account, eurovision.de, ja, die sich dann ja ziemlich viel beschwert haben, dass, ja, was soll das, wenn ihr Drangsal nicht nehmt, kein Wunder, dass es nicht klappt und so. Da war ja mal eine kurze Zeit viel los, erinnerst du dich wahrscheinlich auch. Und das, da schmunzelt er immer noch drüber. Also das ist so ein kleines bisschen fies dann schon noch. Aber das fand ich spannend auch, dass er überhaupt Bock hatte, noch so viel darüber zu reden und scheinbar auch immer noch für diesen Wettbewerb als Zuschauer dann brennt. Das war cool zu sehen. Und ja, da hätte Deutschland sich auch mal was trauen können damals. Aber
ja, gut. Ja, und er hat ja da auch irgendwie von gewissen Widerständen dann auch da auch gesprochen, ne, die er da so beim NDR ja auch hatte. Und das sind natürlich, also da hatte ich so ein bisschen rausgelesen, ist komisch, dass sich das ganz oft bei so diversen Teilnehmern, die für Deutschland angetreten sind, immer mal wieder so wiederholt. So, dass man ja irgendwie, ja, ich glaube, dass man auch nicht unbedingt mal bereit ist, was Neues irgendwie halt anzugehen. Und gut, es gibt ja einige Teilnehmer, also ich würde mal sagen, so von Livina hat man hinterher nie wieder irgendwas gehört, dass sie irgendwas so, das lief aber nicht gut und so weiter. Manche halten sich ja auch wirklich zurück. Manche hauen natürlich so auf die Kacke, dass ich so denke, naja gut, also mit dem Move wirst du es dann natürlich auch nicht. Wenn man auch den den Move auch von Ellie Ryan irgendwie halt sich dann angeguckt hat, die sich ja quer durchs Eurovision-Land irgendwie angemeldet hat. Aber es ist natürlich irgendwie, habe ich so ein bisschen rausgelesen, Mensch, also im Moment scheint es auch keine, kein gutes Klima zu sein für deutsche Künstler beim ESC für Deutschland anzutreten. Und das, ich glaube, da, das wird noch ein sehr, sehr langer und steiniger Weg. Und ich glaube, das ist nicht nur einfach so unter dem Motto, ach ja, jetzt wird das Auswahlverfahren auf den Prüfstand gestellt und also im nächsten Jahr gewinnen wir das Ding. Ich glaube, es wäre, glaube ich, mal schön, wenn, wenn man da eher mal so ein bisschen so einen längerfristigen Blick auf irgendwie wahrscheinlich mal, dass man sagt, die nächsten 5 Jahre wollen wir das Ding gewinnen und auf dem Weg dahin wollen wir eigentlich locker immer in der Top 10 oder vielleicht Top 5 irgendwie mitspielen. Und wenn man das Ganze natürlich auch mal ein bisschen anders irgendwie halt angehen würde, wäre das natürlich wirklich ganz schön. Also es gibt ja jetzt auch einen diversen Neuanfang, weil da ja im Moment die Personalien ja auch noch alle sehr, sehr offen sind. Wer hat da wirklich das Sagen im Moment, was den ESC angeht? Thomas Schreiber ist ja jetzt dann tatsächlich dann bei der Digeto und ist da ja jetzt auch nicht mehr dafür zuständig, für den ESC da mitzuzeichnen. Und das wird natürlich auch tatsächlich noch sehr, sehr interessant. Aber das ist natürlich, also ich glaube, wir werden nicht gleich im nächsten Jahr schon wieder auf einmal den Top-Act irgendwie halt bekommen. Also das wird, glaube ich, noch eine sehr lange Reise.
Ja, planen kannst du es eh nicht, ob du irgendwann einen geilen Act hast oder nee, nicht. Du musst stimmt. halt nur die Augen auch richtig offen halten nach denen. Und da hat Italien natürlich das geilste System mit diesem Sanremo einfach, wo du dich schon so krass durchsetzen musst, dass da eigentlich immer Qualität kommt. Sowas hast du halt hier nicht, sowas kannst du ja auch nicht in kurzer Zeit aufbauen oder so. Aber es kann natürlich auch wieder eine Lena um die Ecke kommen und dann klappt's wieder. Ja, ja, du musst halt die Augen offen haben.
Ja, ich glaube, aber es gibt so ein paar Dinge irgendwie. Also wir hatten es ja vorhin auch mit dem Interview irgendwie. Also ich sag mal, da muss man dann auch ein bisschen, auch so einen Künstler auch ein bisschen besser begleiten. Und insofern ist das immer alles so ein bisschen, wo ich so denke, ja, wenn du dir das bei anderen Delegationen irgendwie anguckst, die machen das schon auch wirklich sehr viel professioneller. Und wenn man dann 15. wird. Ich sag mal, ich denk zum Beispiel ja immer noch an dieses Beispiel Texas Lightning irgendwie halt. Und die sind eigentlich, aus heutiger Sicht haben sie noch einen guten Platz gemacht, aber sie sind halt wirklich im Mittelfeld irgendwie auch gelandet. Aber man kann dann hinterher sagen, Mensch, ja, aber Deutschland hat eigentlich einen guten Act hingeschickt. Wir können da nach wie vor dazu stehen, No No Never wurde im Radio rauf und runter gespielt. Das war dann auch
das
noch
auch geil.
Kommerziell.
Auftritt völlig, noch, völlig ne? unter Wert geschlagen.
Ja, ja. Und das ist halt so, das ist so ein bisschen der Unterschied und man versucht sich, finde ich, so in den letzten Jahren sich so durchzumogeln und da sind andere Länder einfach auch schon sehr viel weiter. Und wenn man dann immer so hört in so Interviews und das hat da oder die haben mich da fallen gelassen und so weiter. Okay, klar, natürlich geht der Vertrag, endet dann am Sonntagmorgen nach dem Finale sicherlich, aber trotzdem so eine gewisse Begleitung, das könnte man sich natürlich dann auch tatsächlich noch mal so wünschen. Ja, wir gucken einfach mal, was da, das ist aber so im Moment der Stand. Erfahrungsgemäß werden wir dann wahrscheinlich so um den Jahreswechsel dann wahrscheinlich die ersten Sachen hören, wie es dann in Deutschland weitergeht. Aber der Eurovision Song Contest ist ja auch ein Musikwettbewerb und wir wollen es ja auch nicht auslassen, auch über Musik aus dem ESC-Land zu sprechen. Und da hat Sonja wieder eine ganze Menge für uns hervorgetan.
Oh, das war wirklich dieses Mal harte Arbeit, das zusammenzuschrumpfen auf so ein paar Themen, weil es kam so viel jetzt noch hinten raus von, eigentlich haben wir jetzt uns ja auf diesen Jahrgang konzentriert, die dann eben Zeug veröffentlicht haben, hinterhergeschmissen, den Ruhm und die Aufmerksamkeit nutzen. Und ich würde sagen, wir fangen mal mit den Gewinnern an, ne? Also Måneskin hatten ja schon im März ein Album rausgebracht und darauf zu hören war unter anderem der Song I Wanna Be Your Slave. Dem haben sie dann ein Video spendiert jetzt vor kurzem, das eigentlich genau zum Song passt. Also da spielen sie weiter mit diesen Klischees, mit denen sie schon vorher gespielt haben. Ja, sollen sie machen, wen das anspricht, von mir aus. Aber was halt schon ziemlich fett war, war, dass sie dann Iggy Pop für eine gemeinsame Version gewinnen konnten. Also es gibt eine I Wanna Be Your Slave Version, die sie zusammen mit Iggy Pop singen. Und das ist natürlich schon fett. Also die finde ich auch ziemlich gut. Also er bringt da nochmal richtig was. So Alt-Rocker, Alt-Punker, klingt immer so doof, aber bringt da nochmal richtig was rein, finde ich. Und ja, gut, vielleicht ist das auch so seine Versöhnung damit, weil der Song klingt ja schon oder hat ja schon sehr stark Anleihen an I Wanna Be Your Dog von den Stooges von damals. Also ist das dann so vielleicht die gemeinsame Version, ja, jetzt ein bisschen zur Versöhnung. Finde ich auf jeden Fall geil. Und was mir so oft jetzt so gegangen ist in letzter Zeit, dir vielleicht auch, bin ich gespannt, was du sagst, aber dass mich Leute auf Måneskin ansprechen, die eigentlich mit dem ESC nichts zu tun haben. So, ah, dieses Jahr, die da gewonnen haben, weil Leute wissen, dass ich mich für den ESC interessiere, gucken den, aber so, ah, die da gewonnen haben, die sind ja, das ist ja mal eine richtig geile Band. Also so, dass wirklich aus diesem, dass die einfach in diesen Musikkosmos eingedrungen sind, in den nur wenige eindringen, eben aus dieser ESC-Bubble raus. Das ist mir jetzt so krass aufgefallen. Ging es dir da auch so? Haben dich da auch Leute drauf angesprochen?
Ja, sicherlich. Also das ist, glaube ich, auch vielen Leuten auch so im Gedächtnis jetzt geblieben. Und die haben ja überall, wo sie auftreten, flippen die Leute auch aus. Das ist ja so wie, als wenn die Rolling Stones irgendwo vorbeikommen. Also die haben schon wirklich da etwas geöffnet, eine Tür geöffnet. Da muss man wahrscheinlich so ein bisschen auch noch Duncan Lawrence mit reinnehmen, der ja auch kommerziell auch sehr erfolgreich geworden ist. Aber bei Måneskin war es natürlich auch schon wirklich, dass sie da auch schon ein Album hatten und wirklich auch schon vorher was gemacht haben. Und ja, und beim Sanremo Festival darf ja auch nicht mal ebenso irgendein Casting-Mensch irgendwie auftreten oder eine Casting-Band, sondern das müssen schon wirklich gestandene Musiker sein. Und das ist schon auch, da geht der ESC, glaube ich, in eine schöne Richtung, dass man tatsächlich vielleicht auch ein Signal auch an andere Länder macht, auch solche Gruppen wirklich dann auch stattfinden zu lassen. Und das finde ich auch tatsächlich bei Måneskin irgendwie ganz, ganz toll. Also ja, ich freue mich auf das, was uns da vielleicht in den nächsten Jahren auch vielleicht noch kommen wird, weil vielleicht sich jetzt doch einige Künstler mehr angesprochen fühlen, vielleicht auch für den ESC mal irgendwas zu machen.
Ja, das kann ich nur so unterschreiben. Also da haben sie echt Türen geöffnet und dann stehen sie natürlich auch für was Gutes. Also ich meine, die treten in Polen auf und machen da irgendwie einen Männerkuss auf der Bühne und posten das mit LGBTQIA+, Hurra und Regenbogen und alles. Also das ist ja auch, die strahlen ja dann auch wirklich was Gutes aus. Also ob die Musik jetzt 100 pro meins ist, ich komme immer noch nicht so richtig rein. Ich bin da wahrscheinlich auch zu alt. Also meine Band in diese Richtung bleibt halt Suede einfach erstmal noch und dann mal weitersehen. Aber ich glaube schon, dass sie viel Gutes machen mit ihrem Fame jetzt auch und
Ja.
auch dem ESC auch irgendwie gut tun. Also ich hoffe jetzt nicht, dass wir 20 Bands irgendwie im nächsten Jahr sehen, die alle so tun, als wenn sie Måneskin. Das wäre ganz furchtbar, das wissen wir, aber wirklich so dieses, ja, wir haben halt eine Band und wir können es auch so ohne den ESC. Wir machen jetzt nicht da mal eine Show dafür und dann verschwinden wir wieder, sondern wir sind eine gestandene Band. Wenn die das nicht gewonnen hätten, hätten die genauso irgendwie weitergemacht. Gut, dann hätte vielleicht Iggy Pop mit ihnen nichts aufgenommen, aber denen wäre ja trotzdem was eingefallen. Die hätten trotzdem noch weiter gescheite Musik gemacht. Sowas kann der ESC schon gut gebrauchen, ja. Wollen wir weitergehen zu Zweitplatzierten?
Machen wir mal weiter.
Weil Madame Pravi hat auch ein Album rausgebracht.
Ja.
Solch. Oh. wir beide gleich Herzchenaugen.
Ja, auf jeden Fall.
Soll ich mal versuchen, den Albumtitel auszusprechen?
Ja, mach ruhig.
On n'enferme pas les oiseaux?
Ja, ich glaube, das
Würde
ist richtig. Ja.
würde ich sagen.
Würde ich sagen.
Kam jetzt gerade tatsächlich letzten Freitag raus, 27. August. Und wir waren so ein bisschen ratlos. Es ist auch noch nicht ganz aufgeklärt. Es wird verkauft als ihr Debütalbum. Sie hat aber davor ja schon Musik veröffentlicht und das auf so, ja, auf so Mini-Alben. Keine Ahnung, ob das jetzt in der Nachbetrachtung, ob das jetzt irgendwie EPs waren und das ist das erste mit wirklich ein paar mehr Songs. Ja, so oder so. Also es ist jetzt. Das ist jetzt quasi ihr Debüt halt einfach. Sie nennen es so und dann nennen wir es meinetwegen auch so. Und es ist richtig toll. Also mir gefällt das super. Es fängt natürlich mit Voila an und dann kann es schon mal gar nicht schlecht sein. Aber es geht dann auch super weiter. Ne? Es ist dieses Chansonhafte, das aber bei ihr, warum auch immer, nicht dieses Altbackene hat. Also sie macht da wirklich sehr schönen eigenen Kram, auch wenn es so dieses französische Klischee ist. Aber da braucht es auch viel, um mich zu überzeugen. Das muss man mal dazu sagen. Weil französische Musik ist jetzt nicht das, was ich ständig höre. Also so Charles Aznavour gerne mal oder so. Aber das, was jetzt so moderner französischer Pop sein will, also Sass ist so ziemlich das Schlimmste, was ich jemals live gesehen habe. Und so, das ist, wenn ich das höre, dann werde ich richtig aggressiv. Also das braucht schon was, um mich zu überzeugen und um da richtig was dahinter zu haben bei so französischer Musik. Und sie hat das total, finde ich. Sie macht dann zwischendrin auch mal einfach Sprechgesang in einem der Tracks und dann gibt's am Ende so einen, da hat sie so viel Ausdruck, man hört sie dann lachen und weinen, einfach durch diese Aufnahme, durch ihren Gesang und ihren Sprechgesang. Ich zwinge mich jetzt nicht dazu, irgendwelche Songtitel auszusprechen, findet ihr dann selber, aber das ist schon toll. Also das Album, das finde ich wirklich toll und es ist auch angemessen, ihr angemessen. Und alles, was man so von ihr erwartet hat nach diesem geilen ESC-Auftritt, finde ich, die Erwartung erfüllt das Album total. Du hast es auch gehört, ne?
Ja, ich habe es auch gehört und man hat natürlich, also Barbara Pravi war natürlich eher meine Favoritin für den ESC 2021, weil mich das dieser sehr reduzierte Auftritt und dann dieses zwar sich anhören wie Edith Piaf, aber dann doch auch wirklich sehr modern. Das hat sich tatsächlich dann auch in diesem neuen Album auch manifestiert und man hat natürlich dann immer so ein bisschen Angst, na, kann sie da wirklich irgendwie draufsatteln, aber wie gesagt, dieses erste, also ich habe eben nochmal geguckt bei Spotify, da sind es dieses Debütalbum, also ich nenne es jetzt mal Debütalbum von 2018, hatte 7 Tracks, finde ich für eine EP eigentlich schon relativ viel. Und das neue Album hat jetzt irgendwie 11. Also wahrscheinlich will man sie jetzt aber sozusagen als was Neues vielleicht präsentieren und möchte dann eher dieses von 2018 etwas runterdreschen. Aber wie gesagt, auch schon das Album von 2018 hat mir schon sehr gefallen. Da kann ich zum Beispiel den Song Deda irgendwie, den höre ich im Moment in meiner Playlist auch rauf und runter. Aber auch jetzt in diesem Album, La Femme hat mir sehr gut gefallen und mir hat auch, wie heißt das, Sauté oder so heißt das, glaube ich, der 5. Track irgendwie, das hat mir sehr gut gefallen. Also ich habe es jetzt schon wirklich rauf und runter gehört und ich finde sie ja einfach auch zauberhaft und auch so die Instagram-Stories, die sie jetzt im Moment auch gerade, jetzt wo das Album raus war, ja auch irgendwie am laufenden Band irgendwie halt veröffentlicht. Es wird jetzt auch, glaube ich, da im französischen Fernsehen auch immer überall durchgereicht und so weiter und ist da, glaube ich, im Moment auf ganz starker Promotour und da macht sie halt immer, sie ist immer frisch und lustig und also es ist wirklich sehr schön, sie da zu begleiten sozusagen. Also mir hat das sehr gut gefallen und ich werde es mir sicherlich noch viele 100 Male anhören.
Wir sind einfach beide große Fans von ihr, das kann man nicht anders sagen.
Ja, auf jeden Fall. Also ich bin ein größerer Fan noch von Barbara Pravi als von Måneskin, auch wenn ich die
auch wenn ich den
Hype auch nachvollziehen kann und so weiter. Ich kann ihn persönlich nicht so ganz nachvollziehen, aber also mir geht es so, seit ich mich auch tatsächlich so mal die letzten 4-5 Jahre auch mal mehr durch die französischen Vorentscheide und so weiter. Ich höre schon französische Musik schon ganz gerne. Ich verstehe kein Wort. Also mitunter, wenn ich dann so die Lyrics, ich weiß ungefähr, wie man es aussprechen müsste, weil ich irgendwann mal auch Französisch hatte, aber ich weiß null, was es bedeutet. Ich muss es mir dann auch irgendwie über so einen Internetübersetzer mir dann irgendwie halt dann übersetzen lassen. Ich finde es einfach so als Sprache, als Musiksprache finde ich es einfach neben dem Italienischen irgendwie auch ganz, ganz groß und das ist natürlich irgendwie auch ganz schön, dass sowas auch ganz vorne dann auch in der Tabelle auch gut was abgeschlossen hat beim ESC.
Ja, Barbara Pravi wäre wahrscheinlich auch hervorragend, wenn sie irgendeinen Beipackzettel vorsingen würde. Also, ich weiß nicht, ob man da unbedingt alles verstehen muss.
Ja.
Gut, wollen wir noch einen schwer zu verstehenden Act mit reinnehmen?
Ja.
Für Au Flamme, sie lassen mich nicht los. Ich bin immer noch super sauer, dass sie es nicht ins Finale geschafft haben. Scheiß Jurys in dem Fall. Aber sie haben jetzt ein Debütalbum rausgebracht, bei denen ist es auch wirklich das Debüt. Also die haben ja angefangen im letzten Sommer, also Sommer 2020, haben sie überhaupt erst als Band angefangen und dann, glaube ich, 2 Singles erstmal veröffentlicht, bevor der ESC-Song kam. Das heißt, das ist wirklich jetzt ganz neu und das Album heißt wie die Band und ist komplett auf Dänisch. Es ist fantastisch. Also es geht wirklich so in dem Stil weiter, wie wir sie auch kennengelernt haben. Es ist einfach diese Retro-Musik, 80er, Synthies, Spaß bleibt irgendwie im Kopf hängen und gerade so diese schnelleren Nummern. Also die langsameren, die machen für mich das Album, die ziehen das so ein bisschen runter, die finde ich nicht spektakulär. Aber da sind wirklich auch Sachen drauf. Also natürlich in Övers Poinen kennt ja dann jeder jetzt aus dem ESC-Kosmos. Dann gibt es ja noch die Singles von vorher, Menske vor Brugger und Chameleon, die ja auch in diese Richtung schon gehen. Und dann gibt es noch, das ist ja mein absoluter Favorit, ist 800 Toll. Also geschrieben 112 ist einfach die Notrufnummer, die ja in Dänemark auch so ist wie in Deutschland. Merkst du, wie ich mich da traue, die Sachen auszusprechen, im Gegensatz zum Französischen?
Da kennst du dich besser und, aus. Ne?
Das ist so peinlich, aber gut. Ja, aber also das, ich fand's toll, dass sie jetzt mit ihrem Debütalbum rumkam. Ich fand's toll, das zu hören. Und da sind einfach so viele Single-Hits auch drauf, dass es mir richtig gut gefallen hat. Leider, leider, leider spielen sie bisher nur in Dänemark live. Aber immerhin. Also sie haben ja vor dem ESC, glaube ich, noch nirgends live gespielt, weil es einfach nicht ging zu ihrer Anfangszeit. Aber jetzt sind sie doch so ein bisschen im Konzertgame auch drin, was man so sieht. Auch auf Social Media treten da am Tivoli auf und so. Da hoffe ich, dass ich sie irgendwann nochmal live sehen kann. Das ist bestimmt ein großer Spaß. Hast du reingehört oder hast du nur, weil ich habe dir ja gleich diktiert, du musst unbedingt 800 Toll auf unsere Aftershow-Playlist packen, weil ich das so toll finde. Und hast du wahrscheinlich schon die Augen verdreht und gedacht, ja, gut.
Ja, also ich habe ich habe das Album mir natürlich auch angehört. Ich habe es mir sogar heute während der Arbeit noch mal irgendwie nebenbei laufen lassen. Und es ging mir jetzt schon dieses Jahr beim ESC so, auch in der Vorentscheidssaison. Ich fühle mich da im Moment, wenn ich diese 80er-Jahre-Sachen höre, ich fühle mich enorm alt. Weil die 80er tatsächlich ja auch musikalisch auch so bewusst miterlebt habe. Auch und ich finde die 80er Jahre auch gar nicht so schlecht. Aber also als ich das Album heute nochmal gehört habe, habe ich so gedacht, na gut, okay, jetzt wissen wir natürlich endgültig, dass sie jetzt Eos Poinen nicht ironisch gemeint haben, sondern die meinen das ehrlich so, sondern sie machen gleich ein ganzes Album da draus. Aber mich kickt das so nicht wirklich, dass ich jetzt wirklich sage, irgendwie so, oh ja, toll, ist in diesem Stil und so weiter. Das ist mir dann doch ein bisschen zu viel 80er-Jahre-Klischee. Also da müsste für mein Dafürhalten noch auch so eine Spur Modernität irgendwie halt rein, weil sonst ist es mir tatsächlich so ein bisschen zu viel Parodie auf diese Zeit. Und das ging mir auch so bei diversen Beiträgen, die so in Vorentscheiden irgendwie auch gelaufen sind. Das ist scheinbar jetzt irgendwie auch beim ESC angekommen, so eine 80er-Welle. Und wenn, muss man das, glaube ich, auf eine gewisse, also wir waren ja eben bei Barbara Pravi, das ist ja irgendwie sehr alter Chanson und doch irgendwie ein bisschen moderner. Und das, da haben mich Für Flammen nicht wirklich so abgeholt. Und das kann man gut so nebenbei hören, aber ich denke irgendwie so, ich höre da gerade so einen 80er-Sampler von irgendjemanden. Und das, ja, also ihren ESC-Beitrag kann ich noch irgendwie nachvollziehen. Den, wie ich immer so schön sage, den habe ich mir schön gehört. Aber ansonsten, ja, also außer jetzt hier für den Podcast, muss ich es, glaube ich, jetzt dann danach jetzt nicht nochmal hören.
Okay, endlich sind wir wieder gespalten in unserer Meinung. Na gut, schreibt uns gerne mal eure Meinung, wenn ihr das Album gehört habt, auf welcher Seite ihr da seid und wer da mehr Unterstützung bekommt. Ich feiere das immer noch ab. Mhm. Eins müssen wir noch besprechen, zumindest habe ich mir noch eine Sache rausgeschrieben und das ist, weil es noch einen Bezug zum ESC halt auch mehr oder weniger direkt hat, ist Vincent Bueno hat im Juni, also ziemlich nah noch zum Contest, eine, ja, ich glaube er nannte es EP, die hieß auch Demos, rausgebracht mit 2 Songs und die hat er auch angeteasert als 2 Songs, die er eigentlich auch für die ESC-Auswahl geschrieben hat. Also bei ihm war es ja so, er hat ja relativ schnell erfahren nach der Absage 2020, okay, er wird's wieder Und dann gab es die Suche nach dem Song für ihn. Also und dann hat er geguckt, was hat er, hat er ein bisschen geschrieben und irgendwann kam ja dann Eamon, war ja nicht von ihm, das kam ja einfach von irgendeinem Team, das das geschrieben hatte. Und dann haben sie gesagt, okay, das nehmen wir und dann singt er das, aber er macht ja auch sehr viel selbst, er schreibt selbst und nimmt selbst auf, produziert selbst und so. Deswegen war das eigentlich eher ungewöhnlich für ihn, dass er da mit einem Song kam, der eben nicht aus seiner Feder war. Und jetzt haben wir eben zwei Songs aus seiner Feder, die es auch hätten werden können. So kompliziert, wie das klingt, aber das fand ich dann doch spannend zu sehen. Weil, also, gerade ich fand zumindest einen davon hätte ich wahrscheinlich lieber gesehen. Und das ist Dumb Human Bias. Der hat Power und da merkt man auch, da ist eine Message dahinter, die ihm sehr, sehr viel bedeutet. Also es ist wirklich so ein Statement gegen so Engstirnigkeit und Dummheit von manchen Leuten halt einfach. Und man merkt, es ist ihm ein Bedürfnis, das zu singen. Das merkt man im ganzen Track, wie das dann auf der ESC-Bühne ausgesehen hätte. Keine Ahnung, Eamon haben sie ja eigentlich auch ganz gut arrangiert dann da und ganz gut hingestellt mit den Lichtern. Das war ja schon nicht schlecht gemacht, er hat es super gesungen. Aber ich glaube, da hätte er mehr Nachdruck reinlegen können, weil es ihm so viel bedeutet. Deswegen von diesen beiden Songs, Parachute war der andere. Den fand ich jetzt nicht so spektakulär. Aber ich hätte mich, glaube ich, über Dumb Human Bias gefreut, auch mit der Message dahinter. Hast du die beiden überhaupt gehört? Ich habe sie dir, glaube ich, irgendwie geschickt, als sie kamen, ne?
Ja, ich glaube, Parachute hatte ich das nicht sogar auch mal auf unsere ESC-Aftershow, hatte ich, glaube ich, auch schon mal vor längerer Zeit draufgepackt. Die Dumb Human Bias können wir übrigens auch noch mal dann draufpacken, dann könnt ihr euch das ja, dann unbedingt auch noch mal anhören. Ja, ging mir aber auch so. Ich mag das einfach, was Vincent da, den Beitrag, für den er 2020 hätte machen, fand ich jetzt nicht so toll. Aber jetzt auch diese beiden Songs, ich fand die beide auch toll. Ich fand auch übrigens seinen ESC-Auftritt irgendwie ganz toll. Ich glaube, wir wären in Deutschland, glaube ich, sehr froh gewesen, wenn wir sowas geschickt hätten und dann vielleicht irgendwie Letzter geworden wären. Dann wäre das, glaube ich, finde ich nicht so peinlich geworden. Er ist ja auch so, wenn man so im Interview ihn dann so sieht, liest und hört, irgendwie auch immer sehr, sehr fokussiert und auch ein cooler Typ. Und also ich mag die Musik auch und auch diese beiden Songs fand ich irgendwie auch ganz groß.
Ja, das war jetzt das, was ich hier kuratiert habe, mehr oder weniger. Man hätte noch so viel mehr machen können. Rafael singt wieder auf Polnisch, klingt auch irgendwie viel mehr nach ihm und überzeugender, finde ich, als das, was er beim ESC hingestellt hat, so geil ich The Ride immer noch finde. Aber ich finde, er ist, wenn er auf Polnisch singt, kommt seine Stimmfarbe auch besser raus, weil das so langsamere Songs sind und so. Dann war John Steers mit Arilena Ara im Studio und die haben zusammen was aufgenommen, was wahrscheinlich bald rauskommt und so. Also das sehr viel noch, was wir jetzt weggelassen oder was ich jetzt gerade nebenbei erwähnt habe. Also da werden wir bestimmt auch die nächsten Folgen noch mal ein bisschen was zu reden haben. Aber du hast noch eine alte Freundin unseres kleinen Podcasts wiederentdeckt, über die du sprechen willst.
Ja, wir haben ja dazu aufgerufen, wenn ihr was wisst, steht jede Polizeidienststelle zur Verfügung, was eigentlich aus Luca Krüsbergs geworden ist, die ja noch eigentlich zusammen mit Hoverphonic 2020 angetreten wäre und dann, da gab es wohl so ein ominöser Zoom-Call, wo sie dann auf einmal irgendwie rausgeworfen wurde und jetzt ist eine Single von ihr herausgekommen, Not Too Late. Das ist aber dieses Mal, ich würde sagen, eher so Dance-mäßig. Sehr, sehr stylisch ist das Video. Und es geht irgendwie halt tatsächlich irgendwie um eine Trennung. Und sie merkt dann aber erst nach der Trennung irgendwie, wie sehr sie auf ihren Partner angewiesen ist und so weiter. Ich würde mal sagen, ist jetzt nichts wahnsinnig Herausragendes, aber ich fand das natürlich so ganz interessant, dass das dass dann wirklich noch mal was von ihr kommt. Sie hat sich ja vor einiger Zeit auch so halb dazu geäußert, wie das mit Hoverphonic irgendwie war, beziehungsweise sie hat es sozusagen ein bisschen auch im Dunkeln gelassen, indem sie auch sagte, beide Seiten wollten da wohl nicht unbedingt schmutzige Wäsche irgendwie halt waschen. Was ich auch übrigens ganz okay finde, also dass sozusagen die Bandmitglieder das dann in ihrem Kreis lassen, warum es dann sozusagen nicht mehr gepasst hat. Das finde ich auch vollkommen in Ordnung. Und wenn die da mit sich da im Reinen sind, dann muss man das ja auch nicht unbedingt nach draußen tragen. Aber wir können uns vielleicht auch ein bisschen freuen auf weitere Sachen, die dann von der Luca gekommen ist. Aber wie gesagt, wir hatten ja als Hoverphonic sozusagen mit dem 2021er Song irgendwie rauskam, haben wir uns ja ein bisschen gewundert, so, oh Gott, was ist denn mit der? Zuletzt haben wir sie nochmal in so einem gemeinsamen Auftritt da in so einem Open Air irgendwie gesehen, aber mehr haben wir jetzt dann auch nicht mehr von ihr gehört. Und also wie gesagt, es geht ihr gut und sie macht Musik und jetzt sind wir mal gespannt, was da irgendwie halt ist. Wie hat dir der Song gefallen? Hast du da mal reingehört?
Ja, habe ich, also eigentlich so, wie du es beschrieben hast, also so schöne Stimme, sie hat ja dann auch so eine chillige Ausstrahlung irgendwie und gute Popmusik, ich kann aber auch sehen, warum sie jetzt nicht so wirklich in so eine alten Männerband passt.
Ja, das stimmt, ja genau.
Ja, aber genau. Also wir sind erstmal froh, dass sie die nicht im Wald verscharrt haben, ja. Also ich weiß nicht, ob du das aktuellste Hoverphonic-Video gesehen hast, da wird ja auch sich nur geprügelt und geschossen und was weiß ich was, also da fragt man sich manchmal auch, was bei denen so in den Köpfen vorgeht, ist halt schon witzig, aber ja, oh Gott, jetzt fällt es mir gerade ein, wo wir über Hoverphonic reden, das muss natürlich auch noch, das hätten wir natürlich sagen müssen bei unserem Segment zu den On-Tape-Performances.
Ja.
Die hatten natürlich eine richtig geile On-Tape-Performance, das in so einer riesigen Halle gemacht haben und dann gab es so einen Shot am Ende, wo wirklich die Kamera ganz weit weggeht und sie in der Mitte in so einem komischen, ich weiß gar nicht, wie man das nennen soll, so eine Art Pavillon stehen oder so und die Kamera geht ganz weit weg und die Lichter dann so ganz, ganz zart und so. Das war einer der geilsten Momente. Also
okay,
ich hole jetzt doch wieder Hoverphonic raus, um sie zu loben nach allem, was wir jetzt über Luca gesagt haben. Aber ja, ich glaube, es ist gut, dass sie da ihr eigenes Ding macht und das kann sie auch. Und da wird sie auch noch ein bisschen was von sich hören lassen, gehe ich davon aus.
Ja, dann haben wir jetzt erstmal die Musik erstmal hinter uns gelassen. Aber ich glaube tatsächlich, da wird jetzt auch ein bisschen was kommen. Ich glaube auch gerade, wenn das jetzt doch ein bisschen einfacher wird, vielleicht auch Konzerte zu geben, wenn auch so vielleicht in eingeschränkter Form, wird es da vielleicht auch noch mal wieder ein bisschen mehr Musik auch von den Künstlern geben. Aber du verfolgst das ja bei bleistiftrocker.de ja auch immer sehr intensiv. Und da wirst du uns
dran.
Ja noch auf einiges noch die nächsten Monate wieder aufmerksam machen. Und jetzt kommt natürlich dein Lieblingsthema.
Jetzt kommt dein Monolog. Ich schalte mich stumm. Viel Spaß.
Was ja ganz schön ist, da ist jetzt tatsächlich schon wieder ein Event, was noch nicht unmittelbar vor der Tür steht, aber jedenfalls in Deutschland. Und zwar gibt es natürlich ein Junior Eurovision 2021, der wird dieses Jahr in Paris ausgetragen, weil ja Valentina mit G-Margin den Song gewonnen hat, der ja übrigens auch von Barbara Pravi unter anderem mitgeschrieben worden ist. Und daraufhin hat sich natürlich das französische Fernsehen auch bereit erklärt, diesen ESC auch dann auch in Frankreich auszutragen. Ja, vielleicht erstmal zuerst über den ESC. Über den Junior ESC. Er wird dieses Jahr etwas später stattfinden, nämlich am 19. Dezember, also nicht im November, sondern am 19. Dezember in Paris. Es gibt sogar auch schon ein Logo, was ein bisschen Interpretationen offen lässt. Also man kann den Eiffelturm erkennen. Dann haben aber auch einige schon so im Internet sich dazu geäußert, ja gut, aber es ist ja kurz vor Weihnachten, es könnte auch ein Weihnachtsbaum sein und es soll wohl auch sowas wie eine Rakete sein. Also es ist wohl für jeden wieder was dabei, was das Logo irgendwie halt angeht. Also aber auf der anderen Seite, wenn es um Frankreich geht, ohne Eiffelturm, das geht ja irgendwie auch gar nicht. Also ich finde, das ist insofern ist das schon irgendwie ganz, ganz gut gewählt. Bislang haben ihre Teilnahme bestätigt 16 Länder. Also ich will das jetzt nicht alles aufzählen, aber da sind unter anderem der Sieger des ESC 2021 Italien dabei, der Sieger des Junior ESC Frankreich. Deutschland will auch ein zweites Mal wieder mitmachen, auch wenn sie letztes Mal ja nicht so gut abgeschnitten haben. Die Niederlande sind wieder dabei, aber auch Spanien schicken einen Beitrag. Was ein bisschen traurig ist, es haben natürlich auch diverse Länder abgesagt, aber vor allen Dingen will Australien dieses Mal nicht am Junior ESC teilnehmen. In Australien teilen sich ja die beiden Sender SBS und ABC die Teilnahme. Also SBS verantwortet den Eurovision Song Contest und ABC verantwortet die Teilnahme am Junior ESC. Und ABC hat sich außerstande gesehen, dass Australien dort teilnehmen kann. Das hat auch teilweise ein bisschen mit Corona auch zu tun, aber das wird nicht stattfinden. Dann hat es ja, um einen kleinen Schlenker noch zu machen, ja nochmal wegen Belarus nochmal eine Suspendierung gegeben. Der Sender BTRC ist ja suspendiert worden wegen der dauerhaften Unterdrückung der Medienfreiheit im Lande. Und da hat ja auch auf Drängen der Öffentlichkeit hat die EBU diese Entscheidung getroffen. Diese Suspendierung gilt für 3 Jahre, nämlich bis Juli 2024. Und deswegen kann Belarus auch an diesem Junior ESC auch nicht teilnehmen. Und die können also, wie gesagt, erst wieder sogar beim Junior ESC 2024 teilnehmen, wenn sie wieder Mitglied in der EBU sind. Werden wir mal gucken, ob das nicht noch sogar verlängert wird. Oder vielleicht verkürzt, das werden wir dann mal sehen. Was aber noch irgendwie ganz interessant war, das würde ich dann tatsächlich auch noch mal so in die Shownotes irgendwie setzen. Man kennt jetzt auch schon den ersten Teilnehmer, das ist der 14-jährige Simão Oliveira, der Voice Kids Portugal gewonnen hat. Und was so ganz außergewöhnlich an diesem jungen Mann irgendwie halt ist, er hat eine ganz tiefe Stimme und ist absoluter Liebhaber des Fados. Ist jetzt auch nicht unbedingt so meine Musik, aber wenn man sich da so ein bisschen durch die Voice Kids Videos da so durchklickt irgendwie, also der Junge ist wahnsinnig. Ich bin da mal tatsächlich sehr gespannt, was sie ihm da für einen Song auf den Leib schneidern. Das wird sehr interessant. Aber da weiß man jetzt, wie gesagt, schon mal aus Portugal, wer da irgendwie halt antritt. Und wir sind ja beim ESC noch gar nicht so weit. Aber beim Junior ESC weiß man das jetzt schon. Wir werden einen Vorentscheid bekommen. Und zwar werden der deutsche Teilnehmer oder die deutsche Teilnehmerin, ich gucke gerade, nee, das sind ja, glaube ich, auch nur Mädchen, ne? Ja, genau. Es sind 3 Mädchen, die sich jetzt in einer engeren Wahl qualifiziert haben für die Teilnahme an diesem deutschen Vorentscheid zum Junior ESC. Und der wird am Freitag, den 10. September im KiKA stattfinden um 19.30 Uhr. Und es stehen zur Auswahl die 10-jährige Martha, sie kommt aus Nordrhein-Westfalen, Pauline, sie ist 12 Jahre, kommt aus Rheinland-Pfalz. Und Emily, 13 Jahre, kommt aus dem Saarland. Und alle 3 singen dann um das Ticket für Paris. Die Songs kennen wir noch nicht. Die werden wohl wahrscheinlich auch erst dann an dem Abend sozusagen vorgestellt werden. Ich bin da mal sehr gespannt, wie sie das aufziehen werden. Vielleicht haben wir da so einen kleinen Blick nochmal darauf, wie könnte vielleicht der Vorentscheid für den ESC auch dann sein. Vielleicht ist das ja auch wieder so eine Blaupause. Wir haben es ja jetzt schon beim Junior ESC im letzten Jahr gesehen. Da wurde ja auch vieles sozusagen übernommen für den ESC in Rotterdam. Also werden wir da mal schauen, ob das vielleicht da auch nochmal so sein wird. Ja, und was auch noch aussteht, ist auch der Junior ESC wird in den bekannten 4 Szenarien jetzt geplant, weil man natürlich auch davon ausgehen muss, im Dezember könnte es vielleicht in Frankreich auch wieder ein kompletter Lockdown sein oder es hat sich vielleicht schon ein bisschen entspannt und so weiter. Kann es mit Publikum stattfinden oder kann es nicht mit Publikum stattfinden? Und da gibt es jetzt wieder diese 4 Szenarien. Also erstes Szenario ist dann, ja, wir machen das so, wie wir es schon seit bis 2019 kennen mit 10.000 Zuschauern und so weiter, bis hin zu, wir machen das ganze Ding nur remote. Und das wird jetzt natürlich dann auch wieder in diesen Abstufungen halt vorgeplant, damit man diese Veranstaltung auf jeden Fall stattfinden lassen kann. Aber ich persönlich, ich freue mich da wieder drauf. Ich werde es wahrscheinlich wieder alleine gucken. Und insofern werden wir dann mal schauen, wie es dann dieses Mal irgendwie halt ausgeht.
Weck mich einfach, wenn es wieder ein niedlicher polnischer Sänger moderiert.
Ja, das kann ich gerne tun. Das mal gucken. Moderatorenmäßig hätte ich da, glaube ich, schon, hätte ich eine Idee, wer es vielleicht machen könnte, aber
Da könnte ich auch zugucken, stimmt.
Ne, das könnte vielleicht noch interessant werden, da bin ich mal gespannt. Ich tippe auf eine ehemalige Junior-ESC-Teilnehmerin, also insofern könnte das natürlich...
Ich tippe auf eine ESC-Teilnehmerin von diesem Jahr.
Vielleicht beide. Das würde sogar passen. Jetzt können die Hörer mal irgendwie mal raten, wen wir denn meinen. Ja, das so zum Junior ESC. Magst du da noch was ergänzen? Also wir können ja vielleicht noch mal, sonst, ich habe das so ein bisschen eingeflochten, wir können ja tatsächlich noch mal über Belarus irgendwie sprechen. Da hat es ja, wie gesagt, während unserer Sommerpause ja diese Entscheidung gegeben von der EBU. Und das ist jetzt noch mal in der letzten Woche noch mal thematisiert worden, dass diese Suspendierung nicht sozusagen für immer gilt, sondern sozusagen für 3 Jahre. Das kann wohl auch verkürzt werden. Aber als die Suspendierung sozusagen ausgesprochen wurde, hatte der belarussische Sender noch 2 Wochen Zeit, dagegen Einspruch zu erheben. Das hat er wohl nicht getan. Und ja, und jetzt ist es dann, wie gesagt, nochmal thematisiert worden, dass das wohl befristet ist auf Juli 2020. Aber ich persönlich, mir geht es da so dabei, wenn man auch so sieht, was da jetzt im Moment gerade in Belarus so abgeht. Ich glaube, das ist auch, glaube ich, erstmal die richtige Entscheidung, dass man da auch sagt, also EBU ist noch irgendwie auch eine Organisation, die auch die Medienfreiheit auch irgendwie ganz hoch hält und das sehen wir von Seiten von Belarus nicht wirklich dann repräsentiert, ne?
Ja, unbedingt, ey. Get your shit together und dann kommt ihr wieder und dann könnt ihr wieder mitmachen. Aber das ist schon übel gerade, ja. Und das ist wahrscheinlich wirklich die richtige Entscheidung.
Naja, sind wir mal gespannt. Ich glaube, bei der nächsten Folge ESC Green Room werden wir dann mal über diesen deutschen Vorentscheid dann zum Junior ESC dann mal sprechen. Und werden wir mal gucken, wer da dann das Rennen macht. Ja, dann haben wir jetzt hier noch bei uns im Sendedokument da nochmal, habe ich nochmal 2, 3 Sachen aufgeschrieben. Vielleicht hast du auch noch irgendwie was. Es gab wieder Eurovision Again. Seit der Pandemie wurde das ja initiiert, dass man alle 4 Wochen gibt es am Samstag um 21 Uhr. Wird, ja, ist so ein bisschen so eine Sneak Preview sozusagen, wobei es ja keine Preview ist, aber es ist nochmal ein Rückblick auf irgendeinen Jahrgang innerhalb der letzten über 60 Jahre des ESC. Und da hat es jetzt ein Eurovision Again zu 2006 einmal gegeben. Das war übrigens, nee, stimmt, das war ja gar nicht ein Eurovision Again, aber es
das war eingeschoben. Bisschen, ja.
Genau, das war eingeschoben, weil es weil diese Show in HD nochmal ausgestrahlt worden ist. Und was bei dem ESC nochmal ganz interessant war oder bei der Version, die man da sehen konnte, es waren die Auftritte waren schon in HD, was man damals so noch nicht ausgestrahlt hatte. Aber die Postkarten waren scheinbar nicht in HD aufgenommen worden. Und so hat man dann kurzerhand zwischen den Acts sozusagen sehen können, wie die einzelnen Acts abgebaut und wieder aufgebaut worden sind. Und das ist natürlich für den einen oder anderen Zuschauer vielleicht auch gar nicht so uninteressant, der da eigentlich noch nie so vor Ort war und sich immer gefragt hat, so Mensch, wie machen die das? Und da kann man irgendwie ganz schön sehen, in welcher Schnelligkeit und so weiter da auf einmal 20, 30 Leute auf der Bühne rumwuseln und da teilweise ja manchmal sehr aufwendige Aufbauten da eben so in 30 Sekunden da so hinzaubern. Das ist natürlich dann auch mal so ganz interessant. Aber ja, bevor ich dich da noch mal, ja, sag mal was zum Jahrgang 2006. Wir haben da ja noch mal so drüber geschrieben in der Zeit.
Ich wollte gerade sagen, du moderierst das schon so an, weil wir drüber geschrieben haben. Ich fand den Jahrgang so furchtbar.
Ja, ja.
Also erstmal war es auch ein scheiß Jahr. Also in dem Jahr, ich weiß, ich habe da so viel Zeug gemacht, aber da ist auch so viel Scheiße passiert. Also auch diese WM 2006, die fand ich auch schon damals ganz schlimm und dann so, ach, noch so ein paar, so ein bisschen privates Zeug, was da auch kacke war zu der Zeit und so und deswegen konnte ich mich damals auch gar nicht so richtig auf den ESC konzentrieren, als der war. Aber auch jetzt so im Nachgang, also Texas Lightning Geil. Finde ich auch immer noch eine richtige Frechheit, dass sie so schlecht abgeschnitten haben, weil die waren einfach einer der besten Acts an diesem Abend. Fertig, lasse ich auch nicht mit mir diskutieren. Lordi waren mir zu drüber, also die haben wirklich den ESC verarscht für mich. Das sehe ich immer noch so. Das ist immer noch kein Gewinner, den ich brauche. Und ansonsten war ich wirklich noch mal schockiert jetzt so im Nachgang, was da eigentlich, was da für ein Scheiß alles dabei war. Also es war wirklich schlechte Musik, schlechte Lieder, schlechte Performances. Also gerade, das ist ja jetzt auch kein Problem, dass du sagst, es war in den Nullerjahren immer so. Also 2007 fand ich einen saugeilen Jahrgang zum Beispiel. Also der lief ja auch irgendwann, glaube ich. Und den feiere ich immer noch total ab. Aber 2006, ach du liebe Zeit, da war ja wirklich schlimm. Also das nochmal zu gucken, hat mich auch nochmal schockiert. So, sag mal, da passiert ja wirklich gar nichts Gutes. Du warst, glaube ich, ein bisschen versöhnlicher unterwegs als ich, aber also mich hat es selbst im Nachgang immer schockiert, wie schlecht das eigentlich war.
Nee, ich muss eigentlich ehrlich sagen, ja, wir hatten geschrieben und dann habe ich erst so, ach, so schlimm war das. Und ich hatte in meiner Erinnerung den gar nicht so schlecht in Erinnerung. Und als das dann weiter fortgeschritten war, habe ich so gedacht, ach ja, doch, sie hat nicht ganz Unrecht, weil es war wirklich teilweise am Stück 7, 8 Lieder nacheinander, wo ich so dachte, irgendwie, boah, das wird ja irgendwie immer langweiliger. Also, ja, ich gucke jetzt gerade, ich habe jetzt mal, ach ja, genau, da war ja noch Las Ketchup, also die ja dann sozusagen am Ende ihrer Karriere da irgendwie. Und mir ging das auch so. Ich habe diesen, also das weiß ich ganz sicher, diesen ESC habe ich auch tatsächlich live gesehen, also vom Fernseher, nicht live vor Ort irgendwie. Und ich kann mich noch erinnern, dass ich eigentlich ganz gut unterhalten war. Und dann kann das natürlich sein, dass dieser Jahrgang auch sehr, sehr schlecht gealtert ist. Ich glaube, es sind so ein paar ganz gute, dieses aus Bosnien-Herzegowina, Harry Mata Hari, das mag ich irgendwie ganz gerne hören.
Das war das Einzige neben Texas Lightning, was ich wirklich
Ja, ich finde noch Ukraine mit Tina Karol, finde ich noch ganz, ganz charmant. Also die das mit so einem Augenzwinkern, mit sehr viel Sexappeal, und das Ding ist auch wirklich choreografisch, wirklich auch sehr perfekt irgendwie auf die Bühne gebracht. Das höre ich auch immer wieder gerne, aber dann wird es auch wirklich sehr, sehr dünn. Also dann ist wirklich, also auch über weite Strecken, dass ich so dann auch so dachte, meine Fresse, ist das ein schlechter Jahrgang. Also da hilft es dann auch nicht, das ganze Ding in HD nochmal irgendwie schön zu pimpen. Also da hätte man sich vielleicht dann doch lieber irgendwie einen besseren Jahrgang irgendwie ausgucken können. Aber das war, da hattest du tatsächlich recht. Ich hab da so am Anfang so, ja, wieso, das war doch irgendwie ein
Ja,
ganz schöner Jahrgang. So, aber das war dann wirklich meine Erinnerung. Und man hat jetzt mittlerweile dann doch irgendwie andere ESCs kennengelernt, wo man so denkt, nee, da, also insbesondere ja gerade der letzte zurückliegende irgendwie, da war ja der Finalabend, war ja so unterhaltsam und wirklich auch so spannend, was die Punktevergabe anging und so weiter. Und das ist sicherlich nicht einer der besseren Jahrgänge. Und ich habe auch tatsächlich, hinterher habe ich auch so gedacht, naja gut, aber dass Texas Lightning so schlecht abgeschnitten hat, also ganz ehrlich, das ist wirklich nicht nachvollziehbar. Das sehe ich genauso.
sehr gut, da bin ich echt zufrieden, dass du es inzwischen auch so siehst wie ich,
Ja,
weil
ja,
am
ja.
Anfang,
Ja,
wie du es
ja.
beschrieben hast, so, oh Gott, das ist ja nur Scheiße und
Ja,
ja, geht
ja,
doch und so.
ja, ja,
Ich
ja,
gedacht so,
ja.
es kann doch nicht nur an mir liegen, ne?
Nee, das war eher dann auch so im Nachgang, dass ich so dachte, ach ja, doch, hat sie recht, das ist irgendwie, das ist, ich glaube, doch, die Punktevergabe habe ich, glaube ich, mir auch noch bis zuletzt angeguckt irgendwie. Das war, aber ja, das fand ich irgendwie auch unterirdisch. Ja, und dann gab es jetzt neulich, 1992, muss ich auch ehrlich sagen, hat mir auch insgesamt nicht so wahnsinnig toll gefallen. Linda Martin hat dann gewonnen. Das hat ja der Johnny Logan hat das Lied ja geschrieben. Wir können auch das Debüt von Christa Björkman auch sehen, der da auch nicht so toll abgeschnitten hat mit einem auch sehr unterdurchschnittlichen Song. Aber da muss man dann auch sagen, ja gut, hat dann für den ESC dann auch später in anderen Positionen sich da auch tatsächlich dann besser behauptet. Ich gucke gerade noch mal, da ist mir jetzt aber auch sonst weiter, auch selbst in Deutschland Wind fand ich jetzt nicht. Das war, glaube ich, als wir beim ESC-Schnack mal zu Gast waren und wir über Johnny Logan gesprochen haben, da hatte ich mir diesen ESC auch schon mal angeguckt und den fand ich dann auch tatsächlich schon auch sehr, sehr gewöhnungsbedürftig und ist in meinen Augen auch einer von diesen 90ern ESCs, wo ich so denke, ja gut, also deswegen den ESC habe ich mir, glaube ich, auch nicht angeschaut, mal live, den habe ich mir dann wirklich dann so im Nachgang immer angehört. Aber du hast ihn dir ja wahrscheinlich auch angeguckt, oder?
Nee, ich konnte nicht gucken an dem Abend, weil ich Dienst hatte. Das heißt, ich habe stattdessen eine Eintracht-Analyse geschrieben.
Ja, die sicherlich spannender war.
Deswegen kann ich, ja, wahrscheinlich, ja, aber deswegen kann ich dazu jetzt nichts sagen. Mir ist nur aufgefallen, als ich das so in der Timeline gesehen habe, dass ich die Location, wie soll ich sagen, unbekannterweise schon mehrfach von außen gesehen habe. Also es war ja irgendwie in Malmö, wie heißt es übersetzt, Eisstadion, Eissporthalle oder so. Und da habe ich gedacht, wo ist denn da die Eissporthalle? Und dann habe ich das nachgeguckt und es ist tatsächlich direkt neben dem Fußballstadion von Malmö FF. Und als ich das dann auf Maps gesehen habe, ist es mir auch wieder eingefallen, dass ich da schon mehrfach direkt dran vorbeigelaufen bin. Halt so aus dem Stadion raus und zurück zum Bahnhof. Das ist da direkt, also der Weg ist dann sozusagen zwischen Stadion und dieser Eishalle. Und da geht man dann so vorbei und ich wusste das aber halt nicht, dass da schon mal ein ESC stattgefunden hat an der Stelle. Aber das war das einzige Interessante, was mir dazu dann aufgefallen ist. Und ja, angeguckt habe ich es mir dann aber nicht.
Ja, und dann vielleicht noch mit dem Wikinger-Schiff da auf der Bühne. Das war vielleicht auch noch irgendwie, das ist ja auch so ein Eye-Catcher, den man dann immer mal so sieht, wenn man 92er-Videos von den einzelnen Beiträgen sieht und so weiter. Das ist sicherlich richtig, aber da war wirklich vieles. Also und irgendwann gab es, glaube ich, auch noch mal den von 1980 zum Beispiel. Den fand ich wesentlich unterhaltsamer, auch so was teilweise auch so ESC-Hits irgendwie angeht, die dann da so stattgefunden haben. Und da war, also wie gesagt, die beiden, die man da jetzt gesehen hat als Eurovision Again oder eben halt dann zwischendurch mal, das war jetzt nicht unbedingt so etwas, was einen dann jetzt wirklich hinterm Ofen herlockt. Also das war jetzt nicht unbedingt so super sehenswert. Aber was sehenswert ist, ist, dass das eben halt immer mal wieder gemacht wird. Es gibt auch einen Twitter-Account Eurovision Again. Man kann sogar auch dann abstimmen. Den 92er hat die Italienerin Mia Martini gewonnen mit Rhapsodia und also nicht Linda Martin und ja, aber ansonsten ist das natürlich immer so ein Happening, man kann da so ein bisschen Rudeltwittern machen und das macht das Ganze dann natürlich dann auch immer ganz, ganz schön. Ja, dann gibt es noch was Trauriges zu berichten. In der letzten Woche ist der größte Mann der USA, Igor Wikowski, gestorben. Jetzt sagt ihr natürlich, wer ist denn das? Er ist im Alter von 38 Jahren verstorben. Man kennt ihn von dem Beitrag aus der Ukraine 2013. Da war er als übergroßer Wikinger, denn der junge Mann ist 2,50 Meter groß gewesen. Das ist wohl irgendwie eine Fehlfunktion. Da hatte irgendwie so ein Tumor und der hat dann auf die Hypophyse dann irgendwie gedrückt und deswegen ist er dann wohl so groß geworden. Und das ist natürlich, da hast du dann natürlich auch schnell mal so Herzprobleme und so weiter. Und der hat damals da die Sängerin Slata reingetragen zu Beginn des Songs und ist dann nachher wieder weggegangen. Es war so ein bisschen Disney-mäßig, dieser Song. Wir setzen euch das nochmal in die Shownotes, falls euch das nicht mehr so dran erinnert. Ja, und der junge Mann ist jetzt leider verstorben mit 38 Jahren. Marco Schreuder vom Merci Cherie Podcast hat da auch nochmal ein Bild gepostet, wo er ihn wohl irgendwie interviewt hat oder so und der steht da neben ihm und Marco ist ja auch, ist glaube ich auch noch einen Ticken größer als ich irgendwie und da sieht er auch tatsächlich wie so ein Zwerg neben dem aus, war noch ganz schön, aber wie gesagt, was nicht so schön ist, ist, dass er leider dann verstorben ist. Ja, und ansonsten, es geht schon ein bisschen die Vorentscheidssaison los und wir haben natürlich auch dann in der nächsten Saison oder in dieser Saison auch wieder auf unserer Seite escgreenroom.de unter dem Link ESC Live stellen wir euch natürlich dann auch wieder die Livestreams während der Vorentscheidssaison dann auch wieder zur Verfügung. Und da haben wir schon mal so diverse Termine hinterlegt, nämlich es gibt schon die Termine für Italien, die werden Anfang Februar sein. Norwegen wird auch wieder mit mehreren Vorrunden auch den Melodie Grand Prix auch wieder stattfinden lassen. Das wird dann im Januar und im Februar sein. Australien will auch wieder ein Vorentscheid machen am 26. Februar. Da kann man dann wieder zum Frühstück sich dann das wieder anschauen. Also das ist dann irgendwie auch ganz schön. Und Dänemark hat auch schon sein Finale bekannt gegeben, nämlich am 5. März. Und das werden wir natürlich dann auch immer noch mal so ein bisschen weiter komplettieren. Und nachher, wenn es dann soweit ist, dann stellen wir euch dann auch da die Streams, die Links zu den Streams dann auch zur Verfügung, damit ihr nicht lange im Internet irgendwie suchen müsst. Aber auch hier geht es dann wieder los mit der Vorentscheidssaison. Also es geht jetzt schon so langsam in die Planung. Die Fernsehsender sind schon am Suchen. Jetzt heute, als die Saison beginnt, haben dann jetzt auch schon, ich habe Finnland heute gelesen, auch die Schweiz sucht jetzt, ruft jetzt wieder auf. Da gibt es teilweise sehr, sehr schmale Zeitfenster, in denen man sozusagen Songs einreichen kann. Und wer da vielleicht als Musiker sich aufgerufen fühlt, der kann sich da natürlich auch in dem ein oder anderen Land wirklich dann auch bewerben. Das wird natürlich auch ganz, ganz interessant.
Ja, und es gibt wieder einen komplett neuen Jahrgang. Es ist ja jetzt nicht wie beim letzten Mal, war das ja so ein bisschen, ja, Großteil kommt einfach wieder vom Jahr davor und so. Und jetzt kriegen wir wirklich, was weiß ich, um die 40 neue Namen um die Ohren gehauen in der nächsten Zeit. Das wird wieder spannend.
Ja, auf jeden Fall. Also freue ich mich da auch schon und dass das vielleicht auch im nächsten Jahr wieder etwas mehr noch wieder Normalität wird und dass uns Corona immer weniger nervt. Es wird uns ja sicherlich die nächsten Jahre noch begleiten, aber Corona soll uns halt immer weniger nerven und dass wir da vielleicht auch ein bisschen wieder zur Normalität wieder zurückführen, ja. Hast du noch was, was jetzt noch wichtig wäre für diese erste Folge nach der Sommerpause?
Nö, nicht wirklich. Außer, dass wir jetzt davon ausgehen, dass natürlich in den nächsten Tagen jetzt alles veröffentlicht wird, worauf wir heute noch gewartet haben.
Ja, genau.
Also wahrscheinlich morgen direkt Ort, Termin, deutsches Vorgehen, wie auch immer. Aber dann sprechen wir halt in der nächsten Folge drüber, weil wir haben ja noch einiges vor diese Saison.
Also ich freue mich da auch schon sehr drauf und mal gucken, dass wir nicht mehr vorm Computer sitzen müssen, um uns da die Proben anzugucken, sondern dass wir dann wirklich auch vor Ort sind und es dann uns auch angucken können. Ja, genau. Dann würde ich sagen, wir machen mal den Sack zu und wir werden uns sicherlich in den nächsten 4 bis 6 Wochen wieder bei euch melden. Jetzt wird es wieder regelmäßiger werden. Also wir machen das ja immer ein bisschen davon abhängig, ob es dann wirklich auch was zu erzählen gibt. Wir wollten jetzt halt, wie gesagt, nur einmal damit starten in der neuen Saison und wieder sagen, hey, wir sind wieder da und wir hoffen natürlich, dass ihr uns auch in diesem Jahr dann wieder so vielzahlig dann auch folgt und das würde uns natürlich sehr, sehr freuen. Ja, Sonja, dann würde ich sagen, wir machen den Sack zu und wir hören uns dann ungefähr in 4 Wochen dann wieder. Also bis dann, ne?
Das machen wir.
Jo, tschüss.
Ja. Ciao.
Das war der ESC Green Room, der Podcast zum Eurovision Song Contest mit Sonja Riegel und Sascha Gottschalk. Weitere Infos über den ESC und über diesen Podcast findet ihr auf escgreenroom.de. Dieser Podcast ist ebenfalls auf Twitter, Facebook und Instagram mit dem Handle ESC Green Room zu finden. Wenn ihr Sonja und Sascha auf Social Media folgen möchtet, findet ihr die Kontaktdaten ebenfalls auf dieser Website unter dem Link Doppelspitze. Auf escgreenroom.de könnt ihr außerdem unter dem Post dieser Folge euren Kommentar hinterlassen. Ihr könnt aber auch eine Mail an kundendienst@escgreenroom.de schreiben.